Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich am zweiten Tag in Folge. Wir haben uns ja gestern schon gemeldet, weil es gibt genug Gründe zu sprechen. Die zweite Playoff-Runde ist in vollem Gange. Alle Serien sind gestartet, mittlerweile auch Warriors gegen Lakers. Über die Serie haben wir ja gestern gesprochen. Und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der auch nach gut zwei Wochen Playoffs weiter unverwüstliche.
Ole Freax, zwei Wochen erst.
Ja, kommt ein bisschen länger vor, ne?
Es passiert so viel. Es fühlt sich irgendwie auf jeden Fall eher wie zwei Monate an oder zwei Jahre.
So ist es, weil ja zwischendrin, also Teams fliegen raus, es gibt Überraschungen und zwischendrin werden dann irgendwie so fast nebenbei auch noch irgendwie Awards vergeben und deshalb vielleicht auch meine Einstiegsfrage an dich, Ole, ist dir jetzt quasi gestern beim Frühlingsplanschen das Astra in die Alster gefallen, als verkündet wurde? Oder wie war es bei dir so? Ich hoffe, du hast auch ein Bad genommen, wie Nikola Jokic es ja vorhatte.
Nee, ich gehe später noch ins Schwimmbad, okay. Vielleicht.
Okay.
Um dann dazu zu reflektieren, aber ist okay. Also war ja zu erwarten, oder? Man hat ja über die letzten Wochen viele Kolumnen von stimmberechtigten Journalisten gesehen. Es gab ja auch dann so Auflistungen von Hoops Hype irgendwie, wie viele von den 100 Leuten, die eine Stimme haben, für Embiid gestimmt haben.
Also es war Wir haben 100 Leute gefragt.
Das ist das MVP-Voting. Also die haben da halt einfach nur die von Leuten aufgeschrieben, die halt eine offizielle Stimme hatten. Und insofern war das ja eigentlich absolut klar. Deswegen Shoutout, Glückwunsch an Joel Hans.
Shoutout und Glückwunsch. Ich muss sagen, ich war trotzdem, also ja, man hat ja alles mitbekommen und ich war trotzdem überrascht, wie deutlich es dann am Ende war, weil er doch sehr deutlich mehr First-Place-Votes bekommen hatte als Jokic. Was ich vor allem aber schön fand, es gab natürlich wieder dieses Video, weil heutzutage sind wir bei solchen Dingen immer wieder live dabei und ich fand seine Reaktion, also ich fand es schön zu sehen, wie viel es ihm bedeutet hat, dass er jetzt dieses Ding gewonnen hat, weil es einfach, also, ne, er war dann ja schon saß er mit dem ganzen Team da und alle haben ihn gefeiert und er ist quasi nur den Kopf gesenkt und ich weiß nicht, ob Tränen geflossen sind, ich habe es nicht genau gesehen. Irgendwo auf Tyrese Maxeys Handy wird zu sehen sein, weil er kam relativ nah mit dem Handy ran, aber ich fand's, sowas freut mich mal, weil es ist halt irgendwie, ja, es ist man, wir reden ja immer drüber, oh, Embiid, die letzten Jahre hat sich beschwert und was soll er noch machen und so, er wollte das Ding, er hat viel dafür getan, jetzt hat er ihn gewonnen und er hat ihn auch kulminiert verdient gewonnen, auch wenn Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo sehr würdige Widersacher waren.
Ja, sie hätten es auch verdient gehabt. Embiid hat es auch verdient. Und ich finde auch, also er hat ja seit vielen Jahren das auch sehr offen kundgetan, dass das eins seiner Ziele ist in seiner Karriere. Und es passt auf jeden Fall, dass er es jetzt erreicht hat.
So ist es. Und damit haben wir es eigentlich auch, weil wir haben heute so wahnsinnig viel zu besprechen, dass wir ja, uns nicht lange mit Dingen aufhalten können, über die wir im Laufe der Saison wahrscheinlich keine Ahnung wie oft gesprochen haben. Deshalb gehen wir direkt weiter. Wir müssen nämlich einerseits natürlich über die Spiele der letzten Nacht ganz kurz sprechen. Die Knicks haben ausgeglichen gegen Miami ohne Jimmy Butler. Die Lakers haben Spiel 1 geklaut, so wie wir es gestern vorhergesagt haben oder so ähnlich. Und gleichzeitig sind natürlich Ironie, Freax, meine
Güte. Wir haben doch keinen Pick zu Spiel 1 abgegeben, sondern für die Serie. Bist du so ein Fähnchen im Wind, dass du nach einem Spiel schon anfängst zu zweifeln, oder was?
Etwas mehr Überzeugung. Wie lange machen wir die Sache jetzt? Seit über 5 Jahren. Du weißt doch, ich knick schneller ein als ein Grashalm im Hurricane. Also da.
Offensichtlich.
Ja.
Du fällst schneller um als Dennis Schröder, wenn Jordan Poole in der Nähe ist.
Wobei, ich weiß nicht, ob es so schnell geht. Weil das ging schon sehr schnell. Aber dazu gleich mehr. Denn wir haben noch andere Themen. Es gibt ja einige Teams, die im Urlaub sind. 5 an der Zahl, die wir noch nicht besprochen haben. Letzte Woche waren die Clippers, Wolves und hilf mir kurz. Wer war noch dran?
Ich helfe dir nicht.
Na, okay. Dann bleibt es bei Clippers, Wolves und noch ein Mystery-Team. Über die haben wir gesprochen. Heute sprechen wir über die Bucks. Nets. Die Nets, richtig. Die Nets, genau. Danke, Ole. Bucks, Grizzlies, Cavs. Kings. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch schon wieder. Wenn wir unter Druck, ich bin unter Druck nicht so gut.
Kings und Grizzlies,
richtig. Über die sprechen wir heute, was wir so uns für den Sommer erwarten. Und ich habe schon zweimal gesagt, wir haben gestern drüber gesprochen, Lakers, Warriors. Und sagt ihr, Moment, gestern, aber ihr habt doch eigentlich hauptsächlich über die Spiele danach gesprochen. Was ist los? Ja, Weiter ging es bei Patreon. Denn unter patreon.com/korpigerpodcast, Korpiger mit richtig, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es eben extra Content während der Playoffs in Form von Previews zum Beispiel zu Lakers Warriors. Also wenn ihr wissen wollt, wie sehr ich gerade umgefallen bin nach unseren Sätzen gestern, schaut mal vorbei und hört rein. Und jetzt starten wir direkt, und der Bogen ist so leicht zu spannen, wir starten direkt mit dem Spiel der letzten Nacht. Warriors gegen Lakers. Ich habe gesagt, ob wir zwei Sätze drüber sprechen, Ole wollte drei drüber loswerden, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat. Was hat dir denn besonders Spaß gemacht?
Vieles, ich würde erstmal sagen, so vom Feeling her so allgemein, weil
schön, ja?
Es wirkte, finde ich, von Beginn an nicht wie ein Zweitrundenspiel, sondern eher wie ein Finals-Spiel. Also so von der ganzen Atmosphäre, natürlich auch von den Leuten, die da sind. Wenn LeBron und Curry sich begegnen, dann hat man halt irgendwie auch so ein paar andere Assoziationen. Aber es wirkte halt irgendwie einfach, wie gesagt, so wie ein sehr, sehr großes Event. Und ich finde, dass dann auch das Spielniveau absolut da, also dem gerecht geworden ist. Lange Zeit saß, also über dreieinhalb Viertel hätte ich gesagt, die Lakers hätten es wirklich eigentlich nicht besser spielen können. Also ich fand es extrem gut. Sie waren sehr vorbereitet, haben ihre Offense gut durchgebracht, haben defensiv wirklich ihre Linie klar durchgezogen, obwohl das gerade in der ersten Halbzeit bedeutete, echt viele Dreier zu kassieren. Aber sie haben dafür halt die Zone komplett zugemacht und ja. Man hat klar gesehen, das war die Prio. Sie haben das echt sehr, sehr gut gemacht. Am Ende wurden sie dann ein bisschen müde und Steve Kerr hat schon im ersten Spiel halt so ein bisschen die Notfalloption ausgepackt, was ich auch sehr interessant fand. Also, weil normalerweise hebt er sich das halt gerne länger auf, aber jetzt hat man im letzten Viertel gesehen, okay, die Lakers wissen genau, was sie mit unserem Off-Ball-Movement machen. Die verteidigen am Perimeter nur zwei oder wenn Poole noch mit drauf ist, nur drei Leute. Und es ist halt einfach nicht so leicht wie sonst, dass wir irgendwie Curry dann mal frei bekommen, also geben wir ihm den Ball in die Hand. Und da war er halt auf einmal doch wieder Ballhändler. Und dann wurde es nochmal spannend. Und dann kam halt...
Er traf dann, auch mal wieder.
Genau, ja. Genau, er traf auch. Und dann ging es halt auf einmal doch wieder rund, nachdem es vorher schon so ein bisschen entschieden wirkte. Und man hat richtig, finde ich, gemerkt, dass die Lakers unbedingt dieses erste Spiel gewinnen wollten, weil die natürlich auch wussten, Warriors haben 7 Spiele gerade erst gehabt in einer total intensiven Serie. Jetzt geben wir ihnen komplett was anderes und versuchen, dieses erste Spiel zu entführen. Dafür lassen wir auch unsere Stars fast, also die gesamte zweite Halbzeit auf dem Court. Also Davis ist, glaube ich, wirklich nicht rausgekommen in der zweiten Hälfte. Und man hat es am Ende auch gemerkt, dass der total platt war. Also es wäre richtig bitter gewesen für die Lakers, wenn sie das Spiel noch verloren hätten. Aber haben sie nicht. Man hatte dann auch genug Szenen, über die wahrscheinlich noch eine Weile gesprochen werden wird. Unter anderem diesen Dreier von Jordan Poole, der natürlich relativ weit draußen war, wo ihn da manche Leute für kritisieren und manche sagen, aber vielleicht kriegst du auch in der Situation einfach keinen besseren Wurf mehr. Und er hatte ja eigentlich ein gutes Shooting-Spiel gehabt. Deswegen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du ihm das grundsätzlich komplett übel nimmst. Aber wie gesagt, dieses Spiel hatte halt irgendwie alles. Also ich freue mich jetzt einfach nur umso mehr auf diese Serie.
Absolut, ich mich auch. Also ich hab auch das wieder live gesehen und im ersten Moment, klar, zuckt man, weil er halt so wahnsinnig weit hinter der Dreierlinie steht. Gleichzeitig habe ich mich aber auch dabei erwischt, dass ich mir durchaus vorstellen konnte, dass der Wurf reingeht, eben weil er ein gutes Shooting-Spiel hatte und weil Jordan Poole auch theoretisch diese Range mehr oder weniger, also keine Ahnung, irgendwann ab einer gewissen Distanz sind es dann ja ein, zwei Schritte oder so, die einen Unterschied machen können, aber mehr oder weniger drin hat. Und ich finde, wenn man so den Rest, also wenn man schaut, wie, also der Wurf kam ja noch relativ früh, glaube ich, also ein bisschen Zeit wäre noch gewesen, aber wenn man sich schaut, wie der Wurf zustande kam, nämlich Doppeln gegen Curry, rechts an der Außenlinie und Poole hat ihn ja links genommen sozusagen und wie der Rest platziert war. Also es gab jetzt nicht die ganz offensichtliche Geschichte, die er hätte machen können, damit sie hinterher noch einen guten Wurf bekommen in dieser Possession. Also man kann jetzt natürlich drüber sprechen, ob er jetzt noch ein Dribbling nehmen soll, aber ist es dann vielleicht eher vom Rhythmus her, ist vielleicht Catch and Shoot dann in der Situation vielleicht auch einfach besser. Deshalb, ich wäre ihm nicht böse, ist ganz interessant. Ich habe irgendwie bei Twitter noch ein Video gesehen, Channing Frye, unser Freund Tyrese Halliburton und Taylor Rooks haben dieses Spiel halt quasi live gekostet. Auch gesehen?
Ich habe die Zitate daraus gesehen. Ich habe mir nicht das ganze Video angeguckt, aber ich weiß, dass die beiden auch nicht einer Meinung waren.
Genau, also Channing Frye und auch Taylor Rooks waren eher bei, also in, haben direkt reagiert, was macht er da? Und Halliburton hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber also er war ja offen, also und so, er kann das ja theoretisch, ne? Und so, und dann haben sie die ganze Zeit, dann ging es halt so hin und her und dann hat irgendwann hat Halliburton dann gesagt, das Zitat hast du wahrscheinlich dann gesehen, ich hätte ihn auch genommen und Channing Frye meinte, ja, deshalb sitzt du jetzt hier bei uns. Ja. Und spielt. War ein bisschen gemein, weil ich glaube, es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Indiana Pacers nicht unbedingt in die Saison gegangen sind, um in der zweiten Playoff-Runde zu stehen.
Im Westen.
Im Westen, genau. Aber gut. Ja, wie gesagt, also nur um nochmal drauf zurückzukommen, am Ende willst du vielleicht einen Wurf, der ein bisschen näher an der Dreierlinie ist in der Situation. Die Frage ist, ob du einen besseren bekommen hättest. Und ich glaube, bei Jordan Poole denkt man natürlich auch schon, oh mein Gott, schon wieder eine dämliche Entscheidung. In dem Fall finde ich, bin ich so ein bisschen neutral eingestellt. Vielleicht hätte man noch was anderes probieren können. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm, dass er diesen Wurf genommen hat. Einfach, weil er komplett offen war.
Natürlich, ich habe es ihm auch nicht übel genommen. So, ich finde, er hätte es noch besser machen können, wenn er noch einen Schritt näher rangegangen wäre. Aber grundsätzlich kannst du, wenn du in der Situation einen ziemlich offenen Dreier für einen Spieler bekommst, der, ich weiß gar nicht, was er in dieser Saison hatte, aber der schon 40% Dreier treffen kann,
ja,
und in dem Spiel halt auch schon einige Dreier versenkt hatte, dann ist das nicht dein schlechtestes Outcome. Natürlich hättest du noch lieber gehabt, dass Steph Curry derjenige ist, der diesen Wurf nimmt, aber
das er wurde halt gedoppelt.
Und es ist dann teilweise ein bisschen schwieriger, dann halt noch den Wurf zu nehmen. Und insofern, wenn er den trifft, ist Jordan Poole der Held. So machen sich einige über ihn lustig. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass es jetzt grundsätzlich eine komplett falsche Entscheidung war. Er hatte ein, zwei Entscheidungen in diesem Spiel, die grundsätzlich falsch waren. Aber es ist ja auch Jordan Poole.
Ja, das gehört dazu. Aber
es ist nicht Chris Paul, sondern Jordan Poole.
In diesem Spiel überwogen die positiven Eindrücke des Jordan Poole. Aber Chris Paul. Wahrscheinlich für die Spiele 3 bis 5 raus, ganz kurz.
Ja, es ist irgendwie, sie sind in Doubt, heißt es jetzt, ne? Weiß man ja immer nicht genau, was das bedeutet, aber es ist halt der alte Mann und der Oberschenkel. Wenn er irgendwann seine Autobiografie veröffentlicht, wird das wahrscheinlich der Titel sein.
Ich hoffe es. Ja, kannst du nicht irgendwas aufsetzen, ein Template und dann mal, also.
Schicke ich ihm das mal rüber, wird er bestimmt gut finden.
Ich glaube
auch. Übrigens auch, er hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird er am Samstag 38 Jahre alt. Er wird ja immer während den Playoffs ein Jahr älter.
Alter.
Letztes Jahr hat er sich, glaube ich, irgendwie dann 2 Tage nach seinem Geburtstag verletzt. Ja. Oder, nee, Quatsch. Nee, da sind nur seine Leistungen komplett in den Keller gegangen. Und man hat sich ein bisschen gefragt, warum, aber.
Ja, stimmt.
Irgendwas ist halt immer, es ist,
irgendwas
ist ein trauriges ist Thema. Ich mag da gar nicht drüber reden bei Chris Paul. Es ist halt so, gute Besserung. Scheiße gelaufen.
Gehen wir deshalb vielleicht nochmal ganz kurz, also zurück zum Spiel und
wir sollten vielleicht noch kurz über Anthony Davis reden.
Ja, auf jeden Fall. Nur ganz kurz, ich wollte noch fragen, weil danach, nach Pools Wurf gab es ja einen Rebound und dann ein Kerfuffle. Ich hoffe, ich wollte den Ausdruck mal verwenden. Ich hoffe, ich habe ihn zum richtigen Zeitpunkt verwendet.
Du könntest auch Brouhaha sagen.
Oder Brouhaha. Um den
Ball. Wir haben bei der Levertage Show mal so eine Abstufung gemacht mit diesen ganzen komischen Worten und wie schlimm das aneinander geraten, dann kann ich sehr empfehlen. Vor allem, weil all diese Worte relativ lustig sind einfach.
Ich werde recherchieren, aber wo kam jetzt Brouhaha und wo Kerfuffle rein?
Kerfuffle ist, glaube ich, ziemlich am Anfang, weil das ist ja noch nicht so, das ist ja meistens nur, sind ja noch keine Fisticuffs.
Also es ist mehr so böse anschauen und vielleicht ein What reinrufen,
wie es Devin Booker gerne macht. Vielleicht mal so ein leichter Schubser oder so.
Okay.
So ein Poke eigentlich mit dem Finger. Das, was Draymond Green immer beim Schiedsrichter macht, nach jedem Call.
Ja. Aber der darf das. Weil der macht das immer. Ja, ist Gewohnheit. Nein, aber fandest du die Entscheidung richtig, den Lakers die Auszeit zu geben, so nah wie Wiggins und ich weiß gar nicht, wer noch dran war, aber oder hättest du auf Jump Ball entschieden?
Um ehrlich zu sein, kann ich dir das gerade nicht aus dem Kopf sagen. Es kann sein, dass ich diese Szene kurz vorgespult habe. Ich habe sie nicht mehr vor Augen.
Gut. Dann ist meine Frage
hinfällig. Irgendeinen Mist gebaut oder was?
Nee, ich würde nicht sagen Mist. Ich glaube, es war so ein bisschen, also Schröder hat, es ist die Frage, hatte Schröder jetzt wirklich Kontrolle über den Ball? Oder war es so kurz davor und Wiggins war rechtzeitig am Ball? Keine Ahnung, ich glaube, es waren halt so, man hätte vielleicht in beide Richtungen entscheiden können. Dachte ich, aber vielleicht ist es auch, also es war jetzt auf jeden Fall keine große Fehlentscheidung, deswegen hätte es mich jetzt interessiert, was du sagst. Aber dann lass zu Anthony Davis gehen, der, ja, ich würde sagen, mit Abstand der beste Spieler des Spiels war.
Ja.
30 und 21 oder was war es?
30, 23, 5 Assists und 4 Blocks.
Ja.
Und der einzige Spieler, der so eine Statline schon mal hatte, ist Tim Duncan.
Der auch ziemlich gut war. Und er war einer der Faktoren, weshalb den Lakers das gelungen ist, was du vorhin gesagt hast, nämlich die Zone dicht zu machen. Und da auch immer wieder, weil er halt auch immer wieder, vielleicht war auch das der Grund, weshalb Jordan Poole nicht noch einen Schritt reingegangen ist, weil er dachte, vielleicht kommt der Davis dann doch wieder irgendwo her und räumt das Ding aus der Luft. Man weiß es bei Davis ja nicht. Also es könnte immer passieren. Und vor allem hat er offensiv halt auch seine Jumper getroffen. Und das finde ich halt ganz interessant. Ich glaube, du hast ja auch gesagt, die Lakers wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Und ich habe mir dann auch gedacht, es ist natürlich auch wahrscheinlich das Spiel, das am in Anführungszeichen einfachsten zu klauen ist, einfach weil die Warriors, denen hängt ja diese Kings-Serie noch nach, nicht nur, weil sie 7 Spiele gespielt haben, sondern eben auch, weil sie halt 7 Spiele lang dieses Kings-Matchup hatten. Also dann hast du natürlich schon noch irgendwie, und dann musst du innerhalb von 2 Tagen quasi switchen auf, also Looney hat es ja auch angesprochen, dass Davis was ganz anderes wird als Sabonis. Und das hat dann natürlich, hat auch in dem Fall jetzt nicht so gut funktioniert, ne? Und dann, deshalb war jetzt die Chance der Lakers groß und Davis hat es halt perfekt ausgenutzt. Also, dass Looney noch nicht so da war. Vielleicht.
Ja.
Oder, also jetzt nicht sagen, wenn Looney Normalform, also nicht Normalform hat, aber wenn Looney das besser macht, sieht es bei Davis schlechter aus. Also ich glaube, vielleicht wird es auch einfach grundsätzlich, es wird definitiv grundsätzlich schwierig, weil Anthony Davis ein sehr, sehr guter Korbballspieler ist. Also, ne?
Ja, und ich meine, ich finde, Looney war schon gut. Der hat auch seine 23 Rebounds geholt und 7 davon offensiv. Aber wenn man sich halt anschaut, wie viele Offensiv-Rebounds das gegen die Kings teilweise waren und wie dominant er da auch wirklich wirkte körperlich, das hat Davis halt schon verhindert. Und ich meine, Davis und auch LeBron, die waren halt beide eigentlich die ganze Zeit mit Kontakt zur Zone positioniert. Die haben halt einfach das verweigert, am Perimeter zu spielen. Deswegen bin ich auch gespannt, wie viel mehr Ballhändler-Steph wir sehen werden in den weiteren Spielen, weil das halt die eine Möglichkeit ist, die Leute da so ein bisschen von wegzuziehen.
Aber ja, das war schon gerade LeBron wahrscheinlich, oder? Dass man ihn mehr in Space verteidigen lässt, um ihn da so ein bisschen.
Ich würde auch denken, dass das ein Ziel sein sollte. Ist halt ein bisschen die Frage, was die Lakers dann dagegen machen, ob sie dann pre-switchen und dafür sorgen, dass halt dann ein anderer Verteidiger quasi diesen Weg gehen muss. Mhm. Aber also ich denke schon auch, dass je länger die Serie geht, sie da halt versuchen werden, ihn da einfach noch ein bisschen mehr arbeiten zu lassen, weil ich finde, er hat das in dem Spiel schon auch sehr gut gemacht, dass er halt immer mal wieder dann so als von der Weak Side halt noch rankam und dann nochmal einen Block ausgepackt hat. Also er hatte jetzt kein gutes Scoring-Game insgesamt, aber ich fand, alles andere hat LeBron in dem Spiel schon auch sehr gut gemacht und das halt immer wieder geschafft, auch defensiv irgendwie mitzuhelfen. Aber es war schon, das ist halt echt ein komplett anderes Setup als das, was die Kings gemacht haben, die halt irgendwie dieses, also in erster Linie versucht haben, diese ganze Bewegung zu verhindern und so. Die Lakers haben mal gesagt, nehmt ruhig Dreier, aber ihr kriegt halt nichts am Korb.
Ja.
Und das ist schon irgendwie riskant, gerade wenn du bedenkst, die Warriors haben 21 Dreier getroffen, die Lakers haben 6 Dreier getroffen. Normalerweise gewinnst du so ein Spiel in der heutigen NBA nicht mehr. Ja. Aber wenn du es dafür schaffst, halt viel, viel mehr an die Freiwurflinie zu gehen, also sie hatten 29 Freiwürfe, die Warriors hatten 6 Freiwürfe, und halt die Zone so abzuriegeln und halt alles am Korb zu verhindern, dann kann das irgendwie klappen. Und also gerade bei Curry, wenn man da so die letzten Spiele der Kings-Serie sieht, der hat halt schon am Ring auch gelebt teilweise, ne? Also hat immer wieder finishen können. Und das in dem Spiel wurde halt also wirklich mehrfach abgeräumt. Auch Wiggins teilweise, da gab es eine Szene, die hatte ich auch bei Twitter geteilt, kurz am Ende vom dritten Viertel, da hatte irgendwie so in Semi-Transition, Looney hat den Ball so ungefähr auf der Höhe der Freiwurflinie, passt ihn runter auf Wiggins, der in der Serie davor dann einfach gedankt hätte. Mhm. Und Davis kam aber halt noch an, also war eigentlich hinter Looney, aber war dann relativ schnell wieder da. Und Wiggins, der jetzt selber auch nicht der unathletischste Spieler ist, hat gedacht, lieber nicht, hat sich weggedreht und so einen Jump Hook genommen. Also letztendlich hat er hat das die Andre Ayton Special sozusagen ausgepackt. Das war halt ein Fehlwurf. Und ja. Das sind halt so kleine Sachen, aber das war halt in der Serie davor einfach, wäre das halt einfach ein Dank gewesen. Und hier war es dann Fehlwurf und also auch wenn sie schon einige Offensiv-Rebounds hatten, es war halt einfach nicht so viel wie davor, weil Davis das halt alles zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat. Und ich finde, so offensiv war er in der ersten Halbzeit schon wesentlich mehr engagiert als in der zweiten. Da hat man schon gesehen, dass er halt Kräfte gespart hat in der Offensive in der zweiten Halbzeit. Da hat er dann auch teilweise an der Dreierlinie geparkt und dann auch mal Würfe von dort genommen, weil er, glaube ich, einfach auch nicht mehr wirklich die Energie hatte, noch Richtung Korb zu gehen. Aber die Prio war halt die Defense, glaube ich. Und da hat er halt also ein sensationelles Spiel gemacht bis zum Ende.
Siehst du Möglichkeiten für die Warriors, da irgendwie dagegen zu steuern? Ich meine, du hast angesprochen, dass Curry ja,
mehr Ballhändler wird. Hm? Mehr Pick and Roll, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sie Line-Up-mäßig, da hatte ich bei den Warriors schon das Gefühl, dass Kerr ein bisschen mehr geguckt hat, wer kann in der Serie mir was geben und ein bisschen mehr rumprobiert hat, als man das jetzt später in der Serie sehen wird. Also, dass zum Beispiel Jamaica Green irgendwie 8 Minuten auf dem Feld stand, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Und er hat zwar 2 Dreier getroffen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass der eigentlich einen Platz in der Serie hat. Auch Moody hat irgendwie 6 Minuten gespielt. Es gab Lineups mit Peyton Green nebeneinander, die halt auch, glaube ich, ein bisschen leichter zu verteidigen sind. Also ich glaube, die Warriors werden Line-Up-mäßig noch ein bisschen adjustieren, aber vor allem wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Curry den Ball mehr in die Hand geben.
Was ja grundsätzlich auch gewinnbringend sein kann. Und trotzdem, ich meine, sie hätten es ja beinahe noch gedreht. Also sie haben es ja kurz vor Schluss nochmal ausgeglichen und dann, weißt du, dieses klassische Ding, okay, geschafft. Und dann, also gefühlt, so, weißt du, so, wir sind quasi am Gipfel angekommen, jetzt erstmal Brotzeit. War natürlich nicht so, aber so fühlt es sich dann manchmal an, weil dann danach lief auf einmal bei den Warriors offensiv nichts mehr. Sie haben dann, ich glaube, D'Angelo Russell hat dann sogar noch ein, zweimal gescored.
Ja. Und der übrigens in der zweiten Halbzeit echt, echt gut war. Also der hat sie phasenweise getragen.
Ja. Im Scoring. Ja. Auch das soll es geben. Ich meine, aber Teil dieses Runs war ja auch die Defense der Warriors, die dann teilweise auf Zone umgestellt haben. Und da kommst du natürlich dann an den Punkt, also klar, es ist natürlich gut für die Lakers, wenn sie die Zone dicht bekommen, wenn aber der Gegner die Zone mehr oder weniger dicht bekommt, wird es natürlich angesichts des wackeligen Shootings der Lakers auf Sicht schwer. Also klar, es ist unwahrscheinlich, dass die Warriors jetzt jedes Spiel von Anfang bis Ende Zone spielen. Aber denkst du, dass das irgendwas sein kann, bei dem, was die Warriors A, länger und öfter auspacken und B, den Lakers dann wirklich Probleme bereiten kann, was den offensiven Rhythmus angeht?
Ich denke, das wird was Situatives bleiben. Aber okay. Also vielleicht sieht man es ein bisschen häufiger, das kann schon sein. Grundsätzlich hatte ich aber auch bei so im letzten Viertel das Gefühl, dass bei den Lakers einfach die Müdigkeit sich breit gemacht hat und dann so ein bisschen dieses, also was man sonst dann im Zweifel gesehen hätte, dass LeBron sich halt einfach ein Mismatch sucht und da also jemanden auf seinen Rücken nimmt, Double Team zieht und dann jemand anderes einsetzt. Ich hatte das Gefühl, das ging vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich meine, er hat auch 40 Minuten gespielt. Und dass das auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass ihre Offense dann so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist.
Da bin ich halt mal gespannt, was das jetzt ist, weil ich meine, ein Faktor war natürlich auch, also gerade ein Team wie die Lakers, das halt schon bei dem halt vor allem einer der beiden Stars schon älter ist, der andere halt auch immer wieder ausfällt und so, hat jetzt natürlich länger Pause gehabt. Also das war vielleicht auch einer der Gründe, weshalb sie dieses Spiel gewinnen wollten, weil sie jetzt ausgeruhter waren. Jetzt haben beide Teams denselben Rhythmus. Die Warriors haben trotzdem die 7 Spiele in den Knochen, aber trotzdem jetzt die Lakers. Und je mehr es ist, je länger die Serie dauert, desto schwieriger könnte es werden. Also muss man halt mal schauen. Also bin gespannt, war ein guter Start, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Shoutout auch noch an Jared Vanderbilt, der
ja.
echt einen ziemlich überragenden Job so als Off-Ball-Chaser gemacht hat und irgendwie seine Länge da sehr gewinnbringend auch gegen Curry eingesetzt hat. Also Curry hatte Ende des ersten Viertels mal so einen kurzen Stretch, wo er heiß gelaufen ist, da hat ihn Schröder verteidigt und hat ihn einfach, also erst hat er ihn einmal Off-Ball einfach verloren, da hatte Curry dann ein Layup und dann die beiden Possessions danach war es jeweils irgendwie ein Screen und Davis hat die Lücke nicht ganz zugemacht und da hat Curry dann einfach seine 2 Dreier genommen und da dachte ich kurz, okay, packt Vanderbilt wieder rauf, aber zu Beginn des zweiten Viertels hat dann auch Schröder, glaube ich, einmal einen Offensivfoul angenommen, einmal einfach den Ball geklaut von Curry, also er hatte auch da seine guten Szenen auf jeden Fall und Schröder hat insgesamt echt ein starkes Spiel gemacht von der Bank, aber
stark Fouls gezogen insgesamt natürlich auch, muss man.
Das gegen Poole, das war schon groß. Das, hätte man wahrscheinlich eher
Playoff-Basketball.
Hätte man vielleicht hart challenged, aber gut, dass es für Flops keine Strafen gibt. Also eigentlich schon, aber dass die nie verhängt werden. Aber wie gesagt, Vanderbilt wollte ich eigentlich nochmal hervorheben, weil also gerade hinten raus wurde ja seine Zeit schon auch viel mit der von Curry gematcht. Und also wenn man bedenkt, dass er wirklich einen etwas längeren Körper da rumschlängeln und rumschleppen muss, hat er das echt, echt verdammt gut gemacht.
Relativ solide haben es auch die Knicks gemacht, zumindest solider und besser als in Spiel 1, haben die Serie ausgeglichen. Und also ich meine, die Vorzeichen waren jetzt von Anfang an schon mal etwas günstiger als vorher, weil Kollege Butler sich in Spiel 1 oder war ja in Spiel 1 umgeknickt. Dann Sprained Ankle hat jetzt Spiel 2 nicht gespielt, hat pausiert. Also habe ich auch schon ja, so ein bisschen Spekulation. Irgendjemand hat spekuliert, dass, ja, die Heat haben jetzt, was sie wollten, nämlich ein Spiel geklaut und dann schonst du vielleicht auch lieber Butler. Und also klar, möchtest du Spiel 2 gewinnen und sie waren ja auch nicht so weit weg. Also es hat echt bis eigentlich, ja, ins letzte Viertel reingedauert, als die Knicks dann einen 21-7-Run gestartet haben, dass sie mal so wirklich weggezogen sind. Dann ist es irgendwie so klassisch. Also die Heat waren eigentlich schon weg.
Sie waren am Heaten.
Ja, und auf einmal, und dann sind sie wieder auf so eine ganz, also so eine Art wieder rangekommen, dass es auf einmal doch noch ein bisschen spannend wurde, wie es eigentlich nur die Heat drauf haben. Also das ist, ja, die Zombie-Heat halt einfach irgendwie.
Es ist dieses ganze Spiel. Also ich glaube, über 70 Punkte haben bei ihnen angedraftete Spieler gemacht.
Ja,
das macht nur Miami.
Ja, es ist,
die hätten so eigentlich nichts zu bestellen gehabt in diesem gesamten Spiel und haben es am Ende fast geklaut.
Ja, es ist, wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen der Meinung, es ist dann halt einfach, du hast diesen anderen Look auf einmal und dann eigentlich, und du gehst, haben wir auch gestern bei Boston besprochen, du gehst rein und bist irgendwie überzeugt, dass ja das, ne, wir sind das bessere Team und irgendwie, ja, vielleicht fehlt dann am Ende so ein bisschen was, oder es ist halt, irgendjemand läuft dann heiß. Ich meine, Caleb Martin hat einen sehr soliden Job gemacht als Vertretung von Butler. Ja, auf jeden Fall nix, trotzdem gewonnen. Ich meine, was ja ein Ding war in Spiel 1, dass Miami in der zweiten Halbzeit die Zone sehr gut dicht bekommen hat und auch Bam vor allem sehr viel ausgeblockt hat gegen Mitchell Robinson, um halt genau, was wir in der Preview gesagt hatten, diese Rebound-Überlegenheit oder auch gerade dieses Offensiv-Rebounding der Knicks einzuschränken, was ja ein großer Teil ihrer Offense ist. Und man muss sagen, jetzt, also die Knicks haben zwar jetzt wieder mehr Rebounds geholt in Spiel 2, also 50-34. Du siehst, ich habe mir, ne, meine Hausaufgaben gemacht heute.
Sehr
offensiv
gut.
Allerdings nur 12-10. Also 2 Offensiv-Rebounds mehr als Miami. Und Robinson auch bei 5 Rebounds gehalten, nur 3 offensiv. Nur in Anführungszeichen, ist gerade in dem Kontext jetzt gerade gar nicht so einfach. Hartenstein hat zwar auch jetzt statmäßig wohl nur 2 Offensiv-Rebounds gezählt, aber hat gerade im letzten Viertel echt gut gearbeitet am Brett. Also dann irgendwie nochmal einen Ball getippt in die Richtung und
bei dem Boxscore, den ich habe, also von ESPN, da stehen 4 Offensiv-Rebounds.
Echt? Ich hatte auch ESPN, da standen 2. Also jetzt ohne Witz, ich habe sogar noch ein zweites Mal geguckt.
Vielleicht hast du aber im zweiten Viertel geguckt und dann haben sie es nochmal.
Ah, verdammt, muss man bis zum Ende warten, oder was?
Ja.
Ach so.
Ja, das ist immer gut, okay, wenn man sich dann die Screenshots macht.
Warte, Moment. Nee,
also manchmal stimmt das. Also manchmal springt das auch noch ein bisschen hin und her. Ja. Aber ich glaube, das müsste jetzt eigentlich dann der offizielle sein.
Wenn es der Anschreibetisch aus Memphis gewesen wäre, hätte Hartenstein wahrscheinlich 15 offensiv über uns gehabt. Aber
und 11 Blocks.
Und 11 Blocks, genau. Nein, aber richtig, richtig gut gearbeitet und halt auch Loose Balls nachgegangen. Dann noch ein interessantes Foul gezogen. Ich glaube, gegen Adebayo war es, als Brunson in der Ecke zum Dreier hochgeht und Hartenstein den Block stellt sozusagen, dass Adebayo nicht hinkommt und dabei noch das Foul zieht, 4-Punkt-Spiel. Also insgesamt echt eine runde Geschichte von Hartenstein, fand ich hinten raus. Und ja, es ist jetzt halt die Frage, was man jetzt irgendwie so aus Knicks Sicht macht. Julius Randle war zurück, auch gleich, glaube ich, am Brett relativ wichtig gewesen, weil du halt dadurch noch jemanden hattest, der also noch einen hat es, den die Heat irgendwie kontrollieren müssen. Und dann, ja, er hat dann am Ende 12 Rebounds gehabt. Also ich will mich jetzt nicht allein auf dieses Rebound-Ding irgendwie konzentrieren. Aber das war irgendwie so ein, vielleicht ein Faktor, der im Laufe der Serie noch wichtig werden kann, weil, ja, Miami irgendwie, ich finde, Miami ist irgendwie einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also Gabe Vincent wieder heiß gelaufen und Quickly spielt ja nicht die besten Playoffs. Ne? Hat jetzt, glaube ich, auch nur gut 6 Minuten gespielt. Wirkt immer so ein bisschen, er überdreht immer so ein bisschen irgendwie. Und er wäre halt natürlich derjenige, der ihn halt so ein bisschen einen Rim-Pressure geben könnte, theoretisch, so ein bisschen Dynamik bringen könnte. Und er hat es dann auch im letzten Viertel 2-mal geschafft. Auch ganz interessant, 2-mal in die Zone gekommen und Miami direkt danach wieder auf Zonenverteidigung umgestellt. Und dann saß wieder ein bisschen, hat er wieder einen schnellen Dreier genommen, einen sehr, sehr schnellen Heat-Check und dann ging es wieder abwärts. Also da bin ich mal gespannt, ob sie ihn noch irgendwie hinbekommen oder ob er, ja, da so ein bisschen noch weiter Minuten verliert sozusagen.
Ja, ich find Quickly auch die gesamten Playoffs über schon sehr hektisch.
Ja,
in der Offensive.
Ja, also Cleveland auch schon, genau. Ja.
Das ist echt auffällig. Also wundert mich auch ein bisschen, dass das so ist. Ich meine, er war während der Saison auch besser, wenn er gestartet ist und nicht, wenn er von der Bank kam, aber es ist trotzdem schon bemerkenswert, weil er ja von der Bank trotzdem auch eine konstant gute Präsenz war. Und momentan ist es halt eher so, dass die Minuten besser an wen anders gehen. Und ich glaube, diese Rückkehr von Randle war, glaube ich, auch insofern wichtig, dass das halt neben Brunson einfach derjenige ist, der Würfe kreieren kann für sich und für andere.
Man hat auch 8 Assists.
Ja, genau. Und er hat aber auch selber halt wieder einiges getroffen. Er ist auch ein williger Schütze. Also trifft nicht immer gut, aber also er nimmt zumindest die Würfe, hat jetzt in dem Spiel 3 von 9 von draußen getroffen und grundsätzlich hilft er, glaube ich, mit der Aufmerksamkeit, die er zieht, schon sehr dabei, dass dann halt auch andere ein bisschen mehr Platz für ihre Würfe haben. Und im ersten Spiel mussten die Heat absolut gar keinen Respekt vor dem Dreier der Knicks haben. In diesem Spiel haben sie 16 von 40 getroffen, also 40%. Und Brunson war heiß, Barrett hat 5 von 9 von draußen getroffen und so. Also ich glaube, das ist schon auch ein relativ wesentlicher Faktor. Aber es ist halt schon abgefahren, weil diese ganzen Sachen, die wir hier besprechen, die sind alle positiv für die Knicks. Und sie haben knapp gegen ein Team gewonnen, ja, das den besten Spieler nicht dabei hatte. Und Strus war während dem Spiel dann noch angeschlagen. Und Hero ist ja auch nicht dabei. Also eigentlich sollte das schon ein Spiel sein, was man deutlich gewinnt aus New Yorker Perspektive. Aber Hauptsache, sie haben es jetzt geholt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du nicht gerade Milwaukee heißt, kannst du gegen Miami immer gewinnen und immer verlieren. Egal, wer da auf dem Feld steht.
Ja, also das war letztes Jahr in den Conference Finals zwischen Boston und Miami auch ganz genauso.
Also es ist irgendwie so, es ist ganz, ganz komische Dynamik. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, boah, ich meine, alles, was du gerade gesagt hast, stimmt, aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, okay, Butler kommt zurück und die Knicks sind chancenlos. Also es ist so ein, muss man ja auch mal schauen. Ich meine, wie er umgeknickt ist, sah ja böse aus. Ich muss sagen, ich folge ihm bei Instagram. Also er hat Videos, ich weiß nicht, von welchen Tagen das war, aber so Videos von sich, wie er durch New York schlendert, gezeigt. Also war
ohne Krücken. Im Hotelzimmer trainiert.
In der Nacht, genau, ohne Walking Boot und so. Also er sah relativ rund aus beim Gehen durch New York. Also mal schauen, wann er zurückkommt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen schon ältere Geschichten waren.
Ja, das, was Spoelstra zu ihm gesagt hat, klang jetzt nicht so, als wäre er definitiv raus, sondern ja, eher als müssten sie halt mal gucken. Also ja, er hat schon relativ viel machen können, aber halt für das Spiel noch nicht die Freigabe erhalten. Aber
genau, muss man mal schauen.
Ich denke schon, dass wir ihn wahrscheinlich in Spiel 3 wiedersehen. Das ist halt ein bisschen die Frage, wie viel er dann wirklich machen kann.
Ja, wir sind gespannt. Also, wie gesagt, ich tue mich schwer, da jetzt irgendwie Vorhersagen zu treffen. Miami hat, glaube ich, schon ein paar Wege gefunden. Nicht wahnsinnig überraschend bei Eric Spoelstra, ist New York schwer zu machen, den Knicks schwer zu machen. Was natürlich jetzt bitte ist für, was natürlich, oder schönes Seiten und natürlich immer New York, ne, wer so in der Halle ist, im Garten. Aaron Rodgers scheint zu nutzen, dass er jetzt in einer Stadt mit anderen Sportteams spielt, weil er ist, glaube ich, regelmäßig beim Eishockey und war jetzt auch beide Spiele da. Saß jetzt Courtside und zwar neben Turtle von Entourage. Und neben Turtle von Entourage saß Schmidt aus New Girl. Also, illustre Runde war das da vorne.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, also bei dem letzten Lakers-Spiel saßen Jack Nicholson und Larry David nebeneinander. Muss ich jetzt sagen, das finde ich persönlich irgendwie wichtiger.
Also ich muss,
gib mir mehr.
Also ich muss, Turtle von Entourage, also ne, Jerry Ferrara gibt mir schon sehr viel, weil Entourage war eine Spitzenserie.
Ich mag also ihn auch. Entourage, wenn die nicht diesen Film gemacht hätten, dann wäre alles okay gewesen. Dann hätte ich es auch nur in guter Erinnerung behalten. Aber dieser Film war einfach eine Katastrophe.
Ja, der Film war unnötig, aber es war trotzdem noch mal so, es war eher so ein bisschen wie so ein Klassentreffen nach 10 Jahren. So, man sieht alle noch mal wieder und das war dann irgendwie, es war nicht mehr wie früher, weißt du, man ist so ein bisschen gealtert, es ist so die ganzen, ja, ne, die einen haben dann so ein bisschen, haben Familie und es ist alles so ein bisschen, vielleicht auch manchmal so ein bisschen gezwungen, aber die guten alten Zeiten ist trotzdem schön, dass man sich nochmal wiedergesehen hat. So würde ich den Film einschätzen. Oder das war meine Gedanken zum Film. Wäre jetzt interessant, was deine Gedanken sind zu Teams, die nicht mehr dabei sind. Und weil mich deine Gedanken interessieren, interessiert mich natürlich zuvorderst, welches Team dir zuerst in den Kopf schießt.
Lass uns doch über deine geliebten Grizzlies sprechen.
Yeah. Ja, da gab es nämlich auch eine dicke Nachricht.
Ja.
Da gab es eine dicke Nachricht, denn Shams hat es, glaube ich, zuerst berichtet, dass die Grizzlies Dylan Brooks, der Free Agent wird, unterrichtet haben, dass sie ihn unter keinen Umständen wieder signen werden. Und ich muss sagen, mittlerweile, oder es ist echt, also es ist jetzt nicht so, oh, der arme Dylan, aber irgendwie so ein bisschen, es hat echt für ihn echt sehr, sehr bittere Dynamik angenommen, das Ganze. Natürlich auch irgendwie mit selbst verschuldet, aber kannst du dich an diese, ja, natürlich kannst du dich dran erinnern, diese Szene vor Spiel 4, glaube ich, als LeBron halt zu ihm hingegangen ist und ihm diese 2-3 Sätze gesagt hat, weißt du, an der Seitenlinie vor dem Spiel?
Ja.
Da stand Brooks, da stand so da, also ging los und LeBron ist so hingegangen, hat ihm so Nase an Nase, noch kein Kaffaffel, auch kein Bruha, schon gar nicht, hat ihm dann 2-3 Sätze gedrückt, ist dann weggegangen. Und hat schnell kurz hinter der Freiwurflinie gedankt. Und zwar so ein bisschen, Brooks stand so ein bisschen da. Und in den Augen, und Brooks saß so in den Augen so ein bisschen, er wirkte auf mich, eingeschüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber schon, als hätte das Eindruck hinterlassen, was LeBron gesagt hatte. Und ich meine, die Serie lief dann echt mies. Er hat es dann irgendwie nicht, also er hat selber gestartet und jetzt halt das. Und ja, es ist, wie gesagt, es tut mir so ein bisschen leid, dass es sich so entwickelt hat. Ich glaube halt Memphis, ich weiß nicht, wie du es siehst, weil gefühlt Ich meine, die Ja Morant-Sache, die sich im Laufe der Saison verselbstständigt hat, ist ja das eine. So, da bist du natürlich als Franchise dahinter und als Organisation und als Coaching-Staff und Front Office, dass du diese Problematik löst und dass Morant da halt nachhaltig, ja, vielleicht auch Hilfe bekommt, keine Ahnung, die er braucht. Aber so diese Identität, die Grizzlies erst aufgebaut haben, aber jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben haben in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, fußte auch so ein bisschen auf, oder hatte ich den Eindruck, so auf Dylan Brooks, auf dem Charakter Dylan Brooks, so auf und neben dem Feld. Da haben, wie gesagt, nicht allein Dylan Brooks, ne? Also ist jetzt nicht so, aber ist es vielleicht, keine Ahnung, habe ich mir dann überlegt, ob es halt so ein Ding sein kann. Morant hat gerade auch Schwierigkeiten. Wir versuchen jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen, wirklich Anführungszeichen, normaler zu sein und ein bisschen die Lautstärke so ein bisschen runter zu pegeln und halt, wie gesagt, uns so ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren und weniger so diesen Antagonisten raushängen zu lassen und uns dann und dass wir dann eine andere Atmosphäre schaffen, in der wir immer noch dieser Zusammenhalt und so, dass das immer noch zählt, aber in der wir halt eben nicht mehr einfach weniger laut unterwegs sind. Und deshalb passt Dylan Brooks oder passt das nicht mehr so gut. Und wie gesagt, dazu kommt natürlich die Wurfauswahl und den Hang, Würfe zu wählen, die nicht unbedingt fallen.
It's Dylan Brooks time.
Ja.
Immer. Nee, ich hatte auch den Gedanken und frag mich aber, ob das nicht auch irgendwie ein bisschen eine Situation ist, wo es den Grizzlies vielleicht im Kollektiv ein bisschen peinlich ist, wie die Saison hinten rausgelaufen ist, wo man in der erste Runde geht und dort eigentlich ja nur durch so Quatsch auffällt und man also als Beobachter der Serie schon relativ früh eigentlich nicht mehr das Gefühl hatte, dass die Grizzlies eine große Chance haben, diese Serie zu gewinnen, weil sie halt einfach irgendwie nicht so vorbereitet, nicht so professionell wirken. Und ob man da jetzt nicht dann einfach sagt, okay, das ist alles ein bisschen peinlich, aber wir haben noch das perfekte den perfekten Sündenbock dafür. Mhm. Es hasst jetzt sowieso jeder Dylan Brooks, weil sich die über die letzten zwei Wochen haben sich halt einfach wirklich alle auf ihn eingeschossen und ich meine, er hat sich auch peinlich verhalten. Das ist alles unbestritten, aber ich weiß nicht, da so zu tun, als wäre er das einzige Problem bei den Grizzlies, das ist halt, glaube ich, ein bisschen billig. Und deswegen bin ich halt einfach gespannt, was die weiteren Schlüsse sind, die sie jetzt daraus ziehen. Weil ich bin auch der Meinung, dass es, also abgesehen von seinem Gehabe, auch sportliche Gründe gab, die dafür sorgen, dass man halt sagen kann, wir verlängern jetzt nicht unbedingt mit dir, dass man das dann so formuliert. Unter keinen Umständen ist auch ein bisschen billig, um ehrlich zu sein.
Ja,
das muss man auch nicht an Reporter geben, aber das ist jetzt halt so gelaufen. Aber ja, ich finde, sie haben halt als Organisation und als Team einfach noch ein paar mehr Hausaufgaben zu erledigen. Und also auch Ja Morant, so gerne ich ihn als Spieler eigentlich mag, aber dass der, wenn sie 3-1 hinten liegen, aber in einem Spiel führen, da dann halt irgendwie am Dancen ist und so eigentlich quasi ausstrahlt, so ich bin immer noch der Geilste und man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass er die Situation so richtig versteht.
Ja.
Das ist halt auch nicht ideal. Und das sind halt Sachen, woran sie, glaube ich, als Team einfach arbeiten müssen. Also Dylan Brooks hin oder her, er ist da nicht der Einzige, den das irgendwie betroffen hat, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Es war also von mir tatsächlich auch nicht so gemeint, dass das.
Nee, ich meine auch nicht dich.
Genau. Also nur noch mal klarstellen, weil ich ja mich in letzter Zeit auch oft über Dylan Brooks ausgelassen hatte. Also ich will jetzt nicht sagen. Auch
zu Recht, ne?
Also, Dylan Brooks ist weg und alles ist gut. Nee, also was du sagst, also generell, ich habe auch schon in Spiel 1 so dieses, gab es ja auch mal so dieses Can't Guard Me und ich weiß, es ist irgendwie mittlerweile Standard von Morant, also nicht nur von Morant, sondern innerhalb der Liga. Ich dachte mir, ist vielleicht auch einfach mein Empfinden dann, dass ich mir da dachte, nach der ganzen Saison, ich hätte den etwas zurückhaltenderen Ansatz einfach gewählt und hätte einfach Basketball gespielt. Aber es ist dann natürlich auch so ein bisschen, wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, braucht dann halt Morant auch so ein bisschen so diesen, ich entschuldige mich außerordentlich, mir fällt kein anderes Wort ein, Swag auf dem Feld. Es tut mir leid. Aber
ich glaube, es ist halt für die Grizzlies jetzt der Punkt gekommen, wo sie nicht mehr das coole, junge, freche Team sind, wo alle irgendwie ihnen wohlgesonnen sind und das einfach irgendwie aufregend ist, weil hier, guck mal, Ja Morant, der junge der junge Point Guard, der geht zu den Riesen und springt über die drüber und drückt ihnen dann noch einen Spruch und alles cool und so. Also das darf man sich ja beibehalten. Aber sie wollen ja eigentlich den Sprung machen, um ein ernstzunehmender Contender zu sein. Und da gehört halt einfach dann auch noch ein bisschen mehr dazu, als sich irgendwie cool und laut zu verhalten. Und
spektakulär
also zu spielen, da gibt's halt einfach, wie gesagt, noch ein paar mehr Faktoren. Und das müssen sie jetzt angehen. Das ist ein schwieriger Schritt zu machen. Da sind schon andere Leute dran gescheitert.
Ja, und klar, dass ihnen jetzt Adams und Brandon Clark, also ihre zwei wichtigsten Bigmen gefehlt haben, war jetzt natürlich gerade gegen die Lakers nicht gerade glücklich. Gleich.
Dann klammern wir Jaren Jackson vielleicht nicht ganz aus.
Ach so, Entschuldigung, Jaren Jackson. Abgesehen von Jaren Jackson. Ja, richtig. Nicht ganz glücklich. Gleichzeitig haben dieses Offensivproblem bestünde ja so oder so, halt, dass sie einfach wenig Bewegung ist, dass sie zwar zum Korb kommen wollen und auch zum Korb kommen, aber dass halt diejenigen, also die Scorer halt oft ja vielleicht anderthalb bis zwei Defender neben sich stehen haben, dass das schnell Hilfe kommen kann, wenn Morant in die Zone zieht, wenn Bane irgendwie in die Zone zieht, weil halt immer ein, zwei mindestens oder eigentlich eher zwei Nichtschützen drauf sind. Wenn sie da mal Luke Kennard spielen haben lassen, dann ist Luke Kennard halt defensiv angreifbar. Es ist dann irgendwie schwer zu machen, gerade dann, wenn dir halt noch die Physis fehlt obendrauf. Das wäre jetzt ja, siehst du, also wir haben ja die letzten Jahre immer drüber gesprochen, wie tief die Grizzlies sind. Also dass sie halt einfach diverse Spieler haben, die für andere Teams interessant sein können. Sie haben all ihre Picks. Sie haben auch den 2024er Warriors-Pick. Also sie haben wirklich, siehst du Möglichkeiten, dass halt, gab ja auch die Gerüchte, dass sie, oder glaube die Berichte, wahrscheinlich war es schon ein bisschen mehr als Gerüchte, dass sie gern Mikal Bridges oder OG Anunoby gehabt hätten. Siehst du denn, weil ich hatte schon den Eindruck, dass sie jetzt, also sie waren für mich jetzt nicht mehr dieses wahnsinnig tiefe Team in den Playoffs. Es war eher so ein bisschen, na, wir müssen Mr. Mobile hier mal ein bisschen Santi Aldama, hier mal, wie gesagt, mal ein bisschen Luke Kennard. Xavier Tillman hat gespielt, also waren vielleicht auch blöd, dass sie gerade zwei auf den großen Positionen ausgefallen sind. Zaire Smith hat nicht mehr die ganz große Rolle gespielt.
Zaire Williams.
Ich habe gerade überlegt, ja.
Zaire Williams. Ich komme da auch sehr oft durcheinander.
Genau. Und der ja letztes Jahr noch deutlich wichtiger war in den Playoffs als Rookie. Siehst du jetzt noch die großen, also siehst du da was auf uns zukommen? Siehst du Möglichkeiten? Denkst du, dass da wirklich was passiert? Was müsste denn passieren? Also ich meine, wie würdest du es denn, wenn du jetzt Entscheider wärst in Memphis, wie würdest du den Sommer angehen? Nachdem jetzt, ich glaube, sie haben auch noch ihre Mid-Level-Exception und die Biannual-Exception haben sie, glaube ich, auch. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, müssen sie, glaube ich, haben. Und also, ja, wie du schon gesagt hast, viel Spielraum, viele junge Spieler und Draftpicks und so, mit denen man im Prinzip was machen kann. Und also ich glaube, dass eigentlich der Zeitpunkt gekommen ist, um da ein bisschen zu konsolidieren und halt zu versuchen, weil, also das, was sie, die Tiefe, die sie jetzt haben, ist eine Regular-Season-Tiefe, glaube ich. Und dann hat jetzt in der Serie schon so ein bisschen gesehen, dass da halt viele Spieler dabei sind, die du in der Regular-Season super reinwerfen kannst, aber die in den Playoffs vielleicht noch nicht bereit sind, vielleicht werden sie auch nie bereit sein. Oder man hat da aus irgendwelchen Gründen halt einfach ein paar mehr Bedenken, als wenn du die jetzt im Oktober gegen Orlando spielen lässt. Und ja. Das ist, denke ich mal, halt einfach die Hauptaufgabe. Also, ich meine, Dylan Brooks hat ja schon auch seine 30 Minuten pro Spiel als Starter bekommen. Deswegen, wie sie mit der Position jetzt umgehen, das wird eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, sie haben drei Leute, die, finde ich, einen sehr, sehr guten Kern bilden. Also Bane, Morant, Jackson, das ist schon ziemlich exzellent. Damit kannst du super aufbauen. Aber was sie jetzt halt drumherum noch so alles machen, da bin ich halt sehr gespannt. Also von Adams halte ich auch viel. Clark haben sie auch langfristig unter Vertrag und so. Aber es ist halt klar, dass sie halt einfach noch zusätzlich Shooting brauchen. Dass sie auch, wahrscheinlich Brooks war schon auch derjenige, der am Perimeter eigentlich immer den besten Gegenspieler verteidigt hat. Wer übernimmt die Aufgabe jetzt? Also, dass sie da an jemandem wie Anunoby Interesse haben, ist verständlich. Ob sie jemanden von der Qualität bekommen, ist wiederum eine gute Frage. Aber ich glaube schon, dass sie da versuchen sollten, ja, halt einfach eine etwas bessere Lösung zu bekommen und halt auch jemanden zu kriegen, bei dem man halt weiß, auf den können wir uns halt auch für 35 bis 38 Minuten verlassen, weil eigentlich, ja, genau diese Art von Spieler hat ihnen noch gefehlt. Hat ihnen auch mit Brooks noch gefehlt, weil bei dessen defensiver Qualität war es halt trotzdem so, dass er offensiv halt einfach regelmäßig über die Stränge geschlagen hat und einfach eine völlig irre Wurfauswahl schon immer hatte. Und das hilft deiner Offense und deinem Spacing natürlich auch nicht. Also eigentlich, dieses Team schreit nach einem richtig guten 3-and-D-Wing.
Die, abgesehen, wenn man von Brooklyn absieht, relativ rar gesetzt sind. Ne?
Also, das ist halt immer das Ding. Aber ja. Also ich denke, sie werden sich bei Toronto nochmal melden. Also Bridges können sie jetzt, glaube ich, vergessen.
Ich glaube auch.
Da müsste man dann wahrscheinlich sogar schon sowas. Schon, ja, Finney Smith vielleicht. Ich meine, der ist jetzt auch nicht der konstanteste. Und also ich fand ihn in Brooklyn tatsächlich auch nicht so gut, aber so die Art von Spieler grundsätzlich, ja, brauchen sie schon.
Schauen wir mal, was so geht.
Und wenn sie so ein bisschen Smith, ja doch, der ist eigentlich gefällt mir der Fit ganz gut, weil du den halt auch auf der 4 spielen lässt, wenn Jackson auf die 5 geht und so. Also der kann in der Starting 5 klarkommen, aber kann auch dann quasi auf die 4 rücken.
Und er wäre wieder vielleicht ein bisschen mehr auch so in dieser Dallas-Rolle, weißt du, wo, also weil jetzt in Brooklyn war es ja, also klar, Bridges hat das sehr gut gemacht, Dinwiddie hat viel den Ball gehabt, aber es war ja trotzdem irgendwie so ein bisschen, es gab jetzt nicht so diesen klaren Star oder diese klaren Stars, die halt ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, sondern es war halt alles so ein bisschen so, man wusste, okay, Finney Smith kann irgendwie auch gefährlich werden, er war dann halt immer noch Rollenspieler, aber nicht mehr so klar Rollenspieler wie in Dallas und er könnte, also so könnte ich mir vorstellen, und jetzt in Memphis wäre es halt wieder klarer verteilt für ihn und sein Aufgabenbereich wäre vielleicht wieder etwas klarer definiert, als es jetzt in Brooklyn der Fall war. Keine Ahnung, vielleicht hilft das dann auch wieder, eben da eben den Dreier zu treffen und so. Und wäre vielleicht jemand, bei dem die Nets dann sagen, also bei dem du jetzt halt nicht die große Kapelle opfern musst, der dir aber halt irgendwie dann schon zwei Lücken schließt, ja im Prinzip.
Ja, der würde sie auf jeden Fall besser machen, zumal er auch, also das ist glaube ich auch keiner, wo man jetzt irgendwie in Anführungszeichen den Charakter in Frage stellen muss, sondern der halt eigentlich eher dafür bekannt ist, ein ziemlich guter Dude zu sein.
Ja, genau, das wäre, ja, wie gesagt, ein bisschen Ruhe reinbringen in Memphis. Ja. Hast du noch was zu den Grizzlies?
Grundsätzlich, also abgesehen jetzt von so jemandem, der halt offensiv schon eher ein reiner Rollenspieler ist, irgendjemand, der vielleicht noch zusätzlich ein bisschen Scoring-Punch und Kreation im Halbfeld reinbringt. Also, ich meine, ich finde Tyus Jones auch als Backup immer noch sehr gut, aber ist jetzt auch nicht der dynamischste Creator. Also, vielleicht könnte ihnen da ein kleines Upgrade auch noch gut tun. Ich bin auch bei Williams gespannt, was wir nächste Saison von ihm sehen, weil es halt einfach, also ich fand ihn als letztes Jahr schon nicht schlecht und er hatte jetzt halt mit Verletzungen zu kämpfen und kam nie so richtig rein in die Saison, aber den habe ich auf jeden Fall auch noch nicht abgeschrieben. Nee. Ich glaube auch, dass es ursprünglich mal der Plan war, dass der eigentlich mehr so in dieser Saison so ein bisschen Minuten von Brooks abnimmt und so ein bisschen in diese Rolle reinwächst. Mhm. Und das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt, aber vielleicht klappt es ja nächste Saison ein bisschen mehr.
Wo es auch, die Situation vielleicht ein bisschen ähnlich ist, weil auch enttäuschendes Erstrunden aus, auch enttäuschend deutliches Erstrunden aus, auch relativ junger Kern, auch offensiv in Schwierigkeiten gekommen, Cleveland. Auch da ist eigentlich schon so, die Star-Verteilung ist eigentlich auch schon relativ klar, der Kern ist eigentlich auch relativ gut mit Mitchell, mit Garland, mit Mobley und auch Allen, aber da ist halt auch noch nicht ganz rund, also wir haben ja die ganze Saison drüber gesprochen. So, der 3-and-D-Wing auch fehlt da, noch eine Parallele im Endeffekt. Und es war viel Isaac Okoro, der war dann in der ersten Runde teilweise oder größtenteils kaum spielbar. Es war dann viel Caris LeVert, der seinen Dreier verbessert hat dieses Jahr, gut 39% von draußen getroffen hat. Und jetzt ist halt die Frage, was man daraus macht. Also wenn man so ein bisschen hört, was Kobe Altman, also der Chef, gesagt hat bei den Exit-Interviews, also die ganz großen Veränderungen, glaube ich, stehen jetzt nicht an. Also er hat so ein bisschen so den Fokus drauf gelegt, dass die Saison sehr gut lief, dass sie über 50 Spiele gewonnen hatten, dass sie eine Top-10-Defense, eine Top-10-Offense hatten in der regulären Saison, dass auch Jerry Bickerstaff, der ja auch so ein bisschen Kritik abbekommen hat im Laufe der Playoffs oder auch nach dem Aus, dass der auch bleiben soll und dass sie nicht überreagieren wollen, dass nicht die ganz großen Veränderungen anstehen. Also LeVerts Vertrag läuft zum Beispiel aus, den können sie signen. Sie haben auch sonst, ich glaube, drei Spieler, die sie unter Vertrag haben, verdienen unter 10 Millionen. Sie sind wahrscheinlich so um die 35 Millionen unter der Luxury-Tax-Grenze, haben auch ihr Mid-Level-Exception, auch die Biannual-Exception. Also es gibt schon noch so ein bisschen Spielraum, was zu tun. Würdest du mir aber zustimmen, wenn ich die Mutmaßung in den Raum stelle, dass das größte Verbesserungspotenzial und vielleicht auch wahrscheinlichste Verbesserungspotenzial, abseits dieses Wings, der ihnen ja fehlt. Also ich glaube, da wäre es, könnte man natürlich schon was machen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, über die können wir gleich sprechen, oder andere Dinge, die man vielleicht noch angehen kann, können wir gleich drüber sprechen. Aber das ist der größte Hebel, gerade seine zweite NBA-Saison hinter sich hat und sehr viel Potenzial gezeigt hat. Aber gerade, dass man da gerade auf die offensive Entwicklung jetzt vielleicht noch ein besonderes Augenmerk legen könnte, sollte, dürfte im Sommer mit Evan Mobley.
Ja, das ist langfristig das Wichtigste, was bei den Cavs passieren kann und passieren muss. Und also wo ich auch davon ausgehe, dass das in die richtige Richtung geht. Er hat in dieser Saison insgesamt schon Fortschritte gemacht, aber die Playoffs sahen jetzt nicht gut aus. War auch seine erste Erfahrung auf dem Level. Das erste Mal, dass halt ein Team wirklich für ihn, glaube ich, auch gegameplant hat, was ein überragendes Wort ist.
Ja, ich
entschuldige mich dafür.
Aber ich hatte heute schon Swag, also von daher, du kommst auf mein Niveau nicht mehr. Also auf den Unter.
Wir werden sehen. Vielleicht habe ich ja noch
was. Vielleicht
habe ich ja noch was im Köcher, aber ich glaube, man hat schon ein bisschen was gesehen, aber es ist halt einfach so, dass er bisher in erster Linie ein unfassbar wertvoller Verteidiger ist, bei dem du halt offensiv in einzelnen Szenen viel Potenzial siehst und der viele, viele Tools hat, aber halt einfach noch nicht alles konstant zusammenfügen kann und der jetzt auch nicht in jeder Situation dann den Exit hat und rausfindet, wie er trotzdem effektiv sein kann. Und ich glaube, das ist halt einfach so der nächste Schritt auf seiner Lernkurve, ist halt auch dann ein bisschen die Frage, inwieweit das langfristig oder ja, wie limitiert halt einfach das Potenzial ist, wenn er langfristig neben Allen spielt und beide nicht werfen können und man dann, so wie das ja jetzt leider häufig immer noch war, man einen dritten Spieler noch mit drauf hat, der eigentlich auch draußen nicht wirklich ernsthaft verteidigt wird, weil selbst wenn LeVert seine Quote gesteigert hat, vor dem hat keiner Angst an der Dreierlinie.
Ja.
So, das, was der am liebsten macht, ist auch immer noch Drive, Dribbeln, am besten irgendwelche wilden Pull-Up-Würfe aus der Mitteldistanz nehmen oder so. Das ist jetzt auch nicht so, dass vor dem an der Dreierlinie jemand Angst hat. Und ich glaube, da hat man jetzt halt einfach mal gesehen, wenn es dann in den Playoffs wirklich drum geht, dann wird es halt ein bisschen eng und dann muss man rausfinden, wie man mit diesen Räumen beziehungsweise diesem Fehlen von Raum umgeht. Es war jetzt einfach richtig oft so, dass zwei Spieler von den Cavs nur richtig verteidigt werden mussten und man bei dem Rest mal gucken konnte, aushelfen konnte, dafür sorgen musste, dass vielleicht keine Offensiv-Rebounds abfallen, aber ansonsten vor denen halt einfach keine Angst haben muss. Und das ist halt etwas, was sie angehen müssen. Da sehe ich auch bei Mobley das größte Potenzial, aber das ist auch ein Team, wo, finde ich, ziemlich klar ist, was sie abgesehen davon einfach noch brauchen. Und das ist halt ein Snippelstück. Das haben wir vor der Saison gesagt, also das haben wir direkt nach dem Mitchell-Trade gesagt, das haben wir die ganze Saison über gesagt. Sie haben aber nichts gemacht, also weil sie natürlich auch schon ein paar Picks abgegeben haben und dadurch ein bisschen reduzierten Spielraum hatten während der Saison. Das also muss man ihnen zugestehen, aber also ich habe es ja während der Serie auch schon mal gesagt, wie würde das aussehen, wenn sie den Deal für Josh Hart gemacht hätten und nicht die Knicks. Und Josh Hart ist auch kein verlässlicher Dreierschütze. Das hast du in Spiel 1 gegen Miami auch gesehen. Der wurde da auch nicht eng verteidigt, aber der deckt halt alles andere ab, was sie noch gebrauchen können. So mit einem zusätzlichen Verteidiger, zusätzlichen Rebounder, jemand, der auch zum Korb gehen kann, der dann gewissen Druck ausüben kann und so. Und sie brauchen einfach da, glaube ich, noch einen Spieler. Und realistischerweise brauchen sie auch noch ein, zwei Leute, die von der Bank kommen und ihnen halt noch ein bisschen zusätzlichen Punch vielleicht verleihen. Das hat halt so mit Rubio, der ja verletzt war und dann relativ spät erst in die Saison gestartet ist, das war jetzt noch nicht so erfolgreich, der ist aber auch noch für 2 Jahre unter Vertrag, verdient nicht viel, also grundsätzlich bin ich absolut immer noch der Meinung, nicht verkehrt, Ricky Rubio auf seiner Bank sitzen zu haben, aber es fehlten dann einfach noch zusätzliche Optionen, wenn du gemerkt hattest, okay, die Knicks sind ziemlich gut vorbereitet auf das, was wir machen, was können wir ihnen jetzt noch anderes präsentieren? Da ist den Cavs nicht ganz so viel eingefallen. Ja. Also einerseits vielleicht auch, weil es nicht die beste gecoachte Serie von Bickerstaff war, aber vielleicht auch, weil es einfach so ein bisschen an verlässlichen Optionen noch gefehlt hat. Also ich glaube auch da, der Kader braucht halt einfach noch ein paar Upgrades. Ich bin deswegen überhaupt nicht panisch, was die Cavs angeht, wo ich jetzt teilweise schon auch das Gefühl hatte, da sind manche Leute ein bisschen schnell schon an dem Punkt, ja, Allen muss man loswerden und überhaupt. Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Es war eine enttäuschende Serie, aber insgesamt ja trotzdem finde ich ihre Situation nicht verkehrt mit 4 Spielern, die ich eigentlich sehr gut finde und wo ich auch denke, wenn man da noch ein bisschen was optimiert und ein bisschen darauf auch oder ein bisschen sich daran erinnert, dass die auch alle nicht alt sind, da kann man da auch noch auf eine gewisse Entwicklung hoffen. Und deswegen, ja, würde ich bei den Cavs jetzt auch nicht, also da würde ich Kobe Altman zustimmen und nicht sagen, wir müssen jetzt hier alles komplett auf den Haufen werfen, was wir hier gerade aufgebaut haben, weil das wäre eigentlich auch relativ irre, wenn man ehrlich ist.
Das wäre total übertrieben. Also finde ich auch. Und ich meine, für viele war es die erste Playoff-Serie, jetzt mal abgesehen von Mitchell und Danny Green, der jetzt nicht eine ganz große Rolle gespielt hat, hinten raus. Und klar, Rubio, aber ja, ich würde auch nicht überreagieren, was du gesagt hast. Ich meine, es gibt halt klare Ansatzpunkte und es gibt Möglichkeiten. Ich glaube, aber Rubio ist, glaube ich, sogar 24, 25 nur teilweise garantiert, der Vertrag. Also es ist also auch so ein bisschen auslaufender, ja, so halb auslaufender Vertrag sozusagen, sollten sie ihn irgendwann doch traden wollen. Ich glaube, Osman läuft aus, also es gibt auf jeden Fall irgendwie Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist ein Problem zum Beispiel, oder was halt ein Ding ist zum Beispiel, wenn sie jetzt jemanden finden, der halt die 3 spielen kann, geht LeVert wieder auf die Bank. Und ich glaube, LeVert von der Bank ist jetzt nicht ganz falsch. Dann hast du da wieder so eine andere.
Meinst du, dass sie LeVert halten werden? Das ist vielleicht da noch wichtig zu klären.
Was ich gelesen habe, so bei was Altman auch gesagt hat, klang es danach, als seien sie durchaus daran interessiert, dass sie ihn halten. Also ist natürlich immer, keine Ahnung, man sagt natürlich viel, aber es war so ein bisschen, es hörte sich für mich so ein bisschen so an, als würden sie das tun. Was natürlich, wie gesagt, schauen wir mal, ob es dann wirklich am Ende so sein wird, dass es auch passiert. Aber ja, ich meine, so ein bisschen so ein Scoring-Punch von der Bank, so ein bisschen, ja, noch zusätzlich jemand, der, wie du sagst, eine Defense vor Probleme stellen kann. Playmaking, bei Rubio bin ich bei dir. Ich meine, klar, er ist jetzt immer älter, war es die zweite Kreuzbandverletzung oder dritte? Zweite.
Ich glaube, zweite.
Ja, muss man mal schauen. Gleichzeitig eben relativ spät gekommen. Also ich würde auch nicht überreagieren. Bin trotzdem gespannt, was im Sommer passiert, weil ein bisschen was sollte schon passieren. Also jetzt nochmal zu sagen, ja, passt schon. Also, wie gesagt, ihr muss jetzt nicht anfangen und sagen, und jetzt irgendwie mit Jared Allen irgendwie sagen, wir traden ihn jetzt, aber halt irgendwie, ja, diese Lücke füllen sozusagen. Wär ganz interessant. Haben die Kings denn Lücken, die du füllen würdest?
Es ist vielleicht endlich mal wieder an der Zeit, Goodbye zu unserem alten Freund Harry B zu sagen.
Ist es soweit oder was? Okay.
Letztendlich ist das die Position, wo ich sagen würde, da brauchen sie ein Upgrade, weil ich finde, man hat hinten raus schon gemerkt in der Warriors-Serie, und das ist auch ein Thema, was wir schon während der Bandwagon-Folge während der Saison angesprochen haben. Die sind sehr schnell, aber so die ganz explosiven Athleten, die jetzt auch ein bisschen Länge mitbringen, haben sie halt nicht. Also sie haben einen explosiven Athleten so richtig, und das ist De'Aaron Fox. Und Malik Monk ist auch explosiv, aber es ist auch nicht der Big Wing letztendlich. Und ich glaube, ja, so jemand fehlt ihnen gerade, wenn man bedenkt, dass sie, wenn sie Sabonis auf dem Feld haben, halt nicht durch ihren Center Rim Protection haben werden, sondern dass es halt ganz gut wäre, wenn es da jemanden geben würde, der das vielleicht so von der Power-Position oder von mir auch von Small Forward so ein bisschen abdecken könnte. Also die beste Version von dem, was ich mir gerade vorstelle, oder was zumindest danach ankommt, ist so jemand wie Andrew Wiggins beispielsweise. Das heißt jetzt nicht, dass sie den kriegen können oder dass das genau der Spieler ist. Konnten
sie jetzt gut anschauen, ne? Also bisschen Scouting betrieben wahrscheinlich während der Serie.
Ja, nee, aber ich finde einfach so jemanden von der Art könnten sie halt total gut gebrauchen. Und abgesehen davon denke ich aber auch, dass es halt einfach eine Situation ist, auf der sie sehr gut aufbauen können, weil man einfach gesehen hat, da ist ein echt dynamisches Offensivteam gewachsen, das auch, wenn es dann drum geht, ja nicht wirklich schlecht war in der Defense. Also sie waren jetzt auch nicht überragend oder so. Es war jetzt nicht so, dass sie, sobald die Playoffs losgehen, plant man ein bisschen für die und dann werden sie sofort überrannt. Und sie haben also halt wirklich gegen das beste Offensivteam der letzten Jahre, so insgesamt in der NBA, also gerade auch, wenn man auf die Playoffs schaut, haben sie ja schon wirklich lange sehr gut dagegen gehalten. Und das haben ihnen, glaube ich, vorher nicht so viele zugetraut. Wenn Harry B. am Ende von Spiel 4 den Dreier trifft, dann gewinnen sie vielleicht auch die Serie. Und wir reden jetzt über die Warriors und dass die aufgelöst werden müssen oder was auch immer. Da sieht man halt schon, dass es oft halt dann schon nah beieinander liegt mit dem Erfolg und dem Misserfolg. Aber insgesamt, wenn du halt auch anguckst, wo die Kings herkommen, was sie über die letzten 20 Jahre so erlebt haben in der NBA, dann ist diese Saison einfach ein klarer Erfolg und etwas, worauf man aufbauen kann. Zumal auch da wollte ich nur mal auch Keegan Murray noch mal hervorheben, der
ja.
Also vielleicht nächste Saison sowieso eher dann ja, der Starter auf, oder also er war jetzt schon, er und Barnes waren die Starter auf den Forward-Positionen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Murray da vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr spielen wird. Aber wie er sich in diese Serie reingearbeitet hat, fand ich echt bemerkenswert, weil über die ersten Spiele dachtest du, der ist völlig überfordert, der kommt hier gar nicht klar.
Halt so, ne?
Genau. Und hinten raus gab es wirklich mehrere Spiele, wo er phasenweise der beste King war und sie auch dann mal im Spiel gehalten hat und so. Und das fand ich schon echt beeindruckend, auch wenn man dann, also am Ende von Spiel 7 in der zweiten Halbzeit hast du schon teilweise gesehen, dass Curry ihn auch so ein bisschen rausgepickt hat, aber es ist trotzdem eine echt starke Serie von ihm gewesen. Ich bin total gespannt, wo es für ihn irgendwie noch weiter hingeht. Und dann, was mir noch irgendwie aufgefallen ist, so auch zu dieser Serie, ich habe ja auch also zwischendurch immer wieder betont, wie nice ich die Kings finde und so und wie mir diese Serie gefallen hat. Aber wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet, aus ihrer Starting Five haben mich eigentlich so über die Serie nur Fox und dann halt Murray so richtig überzeugt. Also Hörter hatte eine schlechte Serie, Sabonis hatte, finde ich, eine durchwachsene Serie, Barnes hatte insgesamt keine gute Serie. Und dass sie es halt trotzdem geschafft haben, so weit zu kommen und diese Serie beinahe zu gewinnen, das finde ich, sollte einen eigentlich positiv stimmen, dass da noch mehr geht.
Finde ich auch. Also gerade eben, dass die Dinge liefen nicht optimal und deswegen haben sie die Warriors in 7 Spiele gezwungen, sondern es gab halt Holpriges und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft. Und Fox, ich glaube, Draymond hat ja auch in höchsten Tönen von Fox gesprochen, dann in der Pressekonferenz nach Spiel 7. Da wächst halt auch noch jemand heran, sozusagen. Also ist schon relativ weit, aber da ist so hat schon dein Star, den haben sie halt jetzt gefühlt, von dem sie ja die ganze Zeit gehofft haben, dass sie ihn in Fox schon haben. Jetzt ist es, denke ich mal, soweit. Und was zu Murray sagst, habe ich mir ähnlich gedacht. Also, dass da halt, wie er sich in die Serie reingearbeitet hat, jetzt kommt das zweite Jahr. Klar, man sollte nie diese lineare Entwicklung erwarten, aber da so ein guter Spieler wird, kann ich mir schon vorstellen, wird über die Zeit noch besser. Wie genau das jetzt nächstes Jahr aussieht, weiß man natürlich nicht, aber das ist ja schon mal ein Baustein, den sie haben. Hörter würde ich jetzt auch nicht in Frage stellen, war eine blöde Serie, ist halt nicht gelaufen. Also und ja, ist halt die Frage, wie man dann, würdest du zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, ob sie genau das haben, was jetzt zum Beispiel Toronto interessiert oder so, aber würdest du so jemanden wie Anunoby oder das ja jetzt in diese Sweepstakes mit einsteigen, gäbe es jemanden sonst in Toronto, der vielleicht interessant sein könnte, weil angeblich ist ja niemand unantastbar außer Scottie Barnes. Und ich meine, ich spreche von Toronto, weil die tendenziell ja auch ein relativ großes Angebot an langen Wings haben und eben interessiert sind, eventuell die eine oder andere Sache zu verändern über den Sommer.
Meinst du, sie haben genug, um Spicy P zu kriegen?
Spicy.
Wahrscheinlich nicht.
Nach Source Castillo Spicy P oder was? Wäre nicht schlecht.
Ah.
Aber was wäre da?
Ich glaube nicht, dass sie genug dafür haben. Eben. Aber ich hatte mich gefragt, ob du auf irgendwen Bestimmtes anspielst oder einfach nur grundsätzlich Toronto.
Also ein bisschen Toronto. Ich habe doch, ich weiß nicht, Boucher oder sowas. Also nee, als kleinere Bobby Lösung.
Boucher ist, glaube ich, nicht die Lösung
nicht,
für
nicht,
sie.
Nicht die ganz große Lösung, aber halt als kleineres. Weil ich meine, die Big Man Rotation ist jetzt auch nicht wahnsinnig breit.
Das stimmt. Auch wenn Trey Lyles teilweise eine richtig gute Serie gespielt hat, aber es fehlte da schon insgesamt an Länge. Also gerade weil halt Rashawn Holmes irgendwie einfach rausgefallen ist und man Alex Len jetzt auch nicht unbedingt immer auf dem Feld haben will gegen die Warriors.
Ja.
Also ja, da kann man auf jeden Fall auch upgraden, aber
Boucher, hast du sonst jemanden?
Weil jetzt nicht unbedingt der Name, mit dem nicht.
Weil du so klar gesagt hast, also Wiggins, aber hättest du sonst auch irgendwie jemanden, an den du denkst, der jetzt realistischer wäre?
Ich weiß nicht, vielleicht fragen wir mal bei den Clippers nach, einfach weil die auch ein Angebot, Überangebot haben. Aber nee, jetzt aus dem Stegreif habe ich jetzt keine Liste von Namen.
Dann lass mal weitergehen nach Atlanta zu den Hawks. Da wäre wiederum meine These, also einerseits, ich denke, am Kader kann man sicherlich auch die eine oder andere Sache machen, aber dass Quinn Snyder jetzt eine ganze Offseason hat, dürfte den Hawks durchaus gut zu Gesicht stehen zur kommenden Saison. Wir haben es ja schon so gerade im Play-In-Spiel auch gegen Miami gesehen, im Laufe der Playoffs, dass er schon eigene Ideen mit oder Ideen mitbringt, was heißt eigentlich, dass er Ideen mitbringt und die auch umzusetzen sind und das könnte den Hawks schon gut tun, zumal ja Trae Young auch schon dann nach dem Aus in höchsten Tönen von Snyder gesprochen hat und ihn halt gelobt hat und sagt, dass er jetzt halt ihn sehr, sehr gut tun dürfte, wird.
Ich glaube auch, dass man es auf jeden Fall ausprobieren sollte, weil Quinn Snyder ein guter Coach ist, der vernünftige Ideen mitbringt und also, dass der nicht während der Saison irgendwie direkt alles implementieren konnte, was er gerne haben will, finde ich logisch, aber ich denke schon auch, dass er den Job auch nur angenommen hat, weil er weiß, dass er da auch die Autorität erhält, irgendwie seine Ideen mehr durchzubringen und das ich bin gespannt, was das bedeutet so für diesen Backcourt, weil du da bei Murray ja nach der Saison dann, also nach der kommenden Saison läuft der Vertrag ja auch aus. Das heißt, da muss man gucken, was da passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Trae Young irgendwie abgeben werden oder so. Ich denke eher, dass sich auf den großen Positionen was verändern sollte. Mhm. Also sowohl Collins als auch Capella, bin ich mal gespannt, ob sie die behalten oder
meinst ob da vielleicht... Meinst du, John Collins ist auf dem Trade-Block oder was?
Das meinst du? Das könnte krass. Grundsätzlich sein. Es wär, ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, er braucht einfach mal was anderes. Ja. Aber auch bei Capella, ich denke mir, Okongwu, immer wenn ich den spielen sehe, frage ich mich, warum der eigentlich nicht mehr spielt. Mhm. Weil ich den, also das ist schon echt ein richtig dynamischer Athlet, ein richtig guter Verteidiger, der glaube ich bereit ist, um mehr zu spielen. Und wenn du halt auf der Collins-Position stattdessen jemanden hast, der noch ein bisschen bereitwilliger Würfe nimmt. Ich glaube, das wäre ganz gut, weil also das ist ja auch etwas, was Snyder immer betont hat und was auch die Spieler, seitdem er da ist, immer wieder alle eigentlich unisono sagen, der will, dass wir mehr Dreier werfen und so. Und es ging auch hoch, aber es war insgesamt eigentlich immer noch ein bisschen zu wenig. Und da brauchst du halt, glaube ich, also kannst du vom Personal vielleicht auch noch mal ein bisschen was optimieren. Ich fand Hunter war in der Serie gegen die Celtics jetzt zum Beispiel, hat wieder ein paar gute Ansätze gezeigt, also von dem bin ich nach wie vor eigentlich einigermaßen überzeugt, aber was sie drumherum machen, mal schauen. Also ich glaube, bei Sadiq Bey müssen sie ja jetzt dann auch eine Entscheidung schon, ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr treffen, ob sie ihn behalten. Aber grundsätzlich würde ich einfach davon ausgehen, dass es halt nächste Saison ein Hawks-Team geben wird, das mehr wirft.
Mhm.
Und die entscheidende Frage...
Also abseits von Trae Young jetzt.
Ja, klar. Und die entscheidende Frage bei ihm ist aber halt auch weiter, was macht Trae Young, wenn er den Ball nicht in der Hand hält? Mhm. Ist er bereitwillig oder ist er bereit dazu, mehr abseits des Balles auch eingesetzt zu werden? Weil, dass Snyder das will, da gehe ich stark von aus. Was Trae will, ist ja wieder die andere Frage. Ja. Und auch da, wie sich jetzt so diese Celtics-Serie darauf auswirkt, bin ich auch gespannt, weil zu Beginn der Serie war er fürchterlich und hinten raus war seine Effizienz immer noch nicht gut, aber die individuellen Zahlen halt, haben halt gestimmt. Er hatte diesen Game-Winner und so. Ob das für ihn jetzt bedeutet, eigentlich bin ich schon richtig geil und ich sollte genauso weitermachen wie bisher. Oder ob das für ihn bedeutet, ja, ich will aber eigentlich gerne nächstes Jahr auch wieder eine Playoff-Serie gewinnen und dafür sollte ich vielleicht diesem neuen Coach zuhören, der Ideen hat. Das ist letztendlich somit das Wichtigste, was bei den Hawks passieren wird.
Er scheint ja zumindest offen zu sein, seinen Worten nachzuurteilen. Also von daher mal gucken.
Trae ist meistens offen für neue Coaches.
Aber von dem scheint er richtig überzeugt zu sein. Er hat ja schon ein paar Wochen mit ihm hinter sich. Also von daher. Ne? Ich hatte kurz den Gedanken, John Collins gegen Harry B. Und dann ist natürlich, den Collins ist jetzt kein ganz großer Shooter. Und dann hatte ich noch den Gedanken, nochmal, um ganz kurz auf die Kings zurückzukommen. Ich meine, das lief schon also auch sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Und dann ist halt wirklich die Frage, man weiß ja immer von außen nicht, man kennt ja das Konstrukt von außen immer nicht, also man sieht ja das Spielerische, aber auch dieses Zwischenmenschliche und sowas, was die Rollen innerhalb des Teams angeht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch so ein bisschen vorsichtiger sein muss, dass man da nicht jemanden rausnimmt, bei dem man denkt, so, ist vielleicht ersetzbar oder zumindest, dass wenn man ihn rausnimmt, dass es dann genau passt. Also es war nur so ein kurzer Gedanke, dass so Dinge, die wir halt vielleicht, die immer so ein bisschen unter der Oberfläche passieren, die wir jetzt nicht so mitbekommen.
Du meinst Veteran Leader Harry B.?
Veteran Leader Harry B. zum Beispiel.
Ich kann mir schon auch vorstellen, dass der einen positiven Einfluss hat. Ich sag auch nicht, dass sie den...
auch, weißt du?
Ich sag auch nicht, dass sie den auf keinen Fall verlängern dürfen. Ja. Ich meine, der ist ja Free Agent, also traden können sie ihn nicht.
Ah ja, stimmt. Außer sein Trade natürlich.
Ja, das wird, glaube ich, eher nicht passieren. Aber sie können ihn wegen mir ruhig halten. Ich glaube einfach nur, dass es nicht schlecht wäre, wenn sie vielleicht einen anderen Starter hätten. Also, sie können ihn ja durchaus, oder sie können ihn von mir aus schon behalten, aber halt einfach noch jemanden dazu haben, der ein bisschen jünger, ein bisschen explosiver ist, wäre halt nicht verkehrt.
Absolut.
Weil wenn du in den Playoffs davon abhängig bist, dass Harry B. 35 Minuten auf dem Feld steht, das muss vielleicht nicht sein. Das könnte man unter Umständen optimieren.
Könnte man. Und dann, ja, wie gesagt, wir wurden ja auch schon in den jetzt sind wir kurz wieder bei den Kings, aber wir wurden ja auch in, während einer Patreon-Mailbag-Folge schon mal gefragt, was der perfekte Center oder Partner für Sabonis wäre, um eben Rim Protection zu liefern. Das ist halt, ja. Wir haben auch keinen.
Wir sind auch zu Anthony Davis und Jaron Jackson waren, glaube ich, unsere.
Ja, genau.
Achso, und Evan Mobley. Die kriegen sie aber halt alle nicht.
Ja, vielleicht, weil wenn Memphis jetzt den großen Umbruch plant, kannst du mal probieren. Und, ja, sie wollen, und die Grizzlies wollen ja ein bisschen Veteran schon Leadership. Ich weiß.
Vielleicht holen die Kings so sich auch Dylan Brooks. Weil der wird schon irgendwo unterkommen. Alle ja, Leute, die jetzt ihre China-Witze machen, macht die ruhig, aber ich gehe nicht davon aus, dass Dylan Brooks, der über die letzten Jahre, also in 3 der 4 letzten Jahre über 16 Punkte pro Spiel gemacht hat und halt einfach ein guter Verteidiger ist, dass der keinen Job mehr kriegt.
Glaube ich auch nicht. Und ich meine, diese, so wie das gelaufen ist, kann auch durchaus sein, dass Dylan Brooks sich denkt, okay, vielleicht ändere ich auch ein wenig meine Herangehensweise, beziehungsweise sag öfter einfach nichts und spiel Basketball.
Nächste Saison Minimum Lakers, bingo.
Meinst du, es ist quasi GM LeBron, der die Puppen tanzen lässt?
Ja, der hat ihn vorher provoziert und gesagt, mach dich mal zum Affen. Ja. Ne? Und dann bist du nächstes Jahr bei mir und wir holen Meisterschaften zusammen. Und dann kannst du alle anderen anpöbeln.
Weil wenn's Non-Shooter auf dem Markt gibt, schlagen die Lakers einfach zu.
Weißt du? Ja, absolut.
Genau. Milwaukee bleibt noch. Vielleicht geht auch zu den Bucks.
Auch da sind, ne? Ich möchte noch eine letzte Sache zu den Kings sagen, fällt mir gerade auf, weil ich die eben nicht erwähnt habe. Ich hoffe auch, dass Sabonis aus der Serie ein bisschen lernt. Also nicht nur, was seine Defense angeht, sondern auch, was die Offense angeht. Weil ich fand es schon, wenn man bedenkt, dass der immer so als der Baby Jokic bezeichnet wird, fand ich das schon eklatant, wie er, und da sage ich es nochmal, gegameplant wurde, aus der Serie raus, teilweise von den Warriors.
Das ist deine Taktik, oder was? Einfach wiederholen, so oft es geht, und dann irgendwann dann doch so weit unten angekommen zu sein.
Ich hämmere es home.
Okay, wir kommen der Sache näher.
Sehr gut, sonst endet das hier auch in einem Kafaffel. Ja. Nee, aber wenn man bedenkt, dass der halt irgendwie immer mit Jokic verglichen wird und dass sie ihn dann durch tiefes Absinken für mehrere Spiele völlig verwirrt haben, das sollte halt nicht nochmal passieren. Also zumal ich mir vorstellen kann, dass viele Teams sich das halt auch angesehen haben und vielleicht häufiger so gegen Sabonis spielen werden. Also da muss halt einfach, da müssen schnellere Entscheidungen her, da muss vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in Würfe her, die er ja treffen kann, die er auch teilweise getroffen hat. Aber wenn das halt immer erstmal, ich guck mal 3 Sekunden, was passiert und ob sich irgendwas anderes aufbietet, dann werfe ich den. Das ist halt für den Fluss der Offense, das, was ja eigentlich so mit die größte Stärke der Kings ist, ist das halt nicht gut. Insofern bin ich da auch auf seine Konter und seine Entwicklung weiterhin sehr gespannt, was daraus so passiert. Jetzt können wir über die Bucks reden.
Glaubst du denn, also wir haben ja letzten Freitag schon direkt nach dem Aus ausführlich über die Bucks gesprochen. Wir haben natürlich vor allem über die Serie gesprochen, was schiefgelaufen ist. Wir haben über Giannis Pressekonferenz gesprochen. Wir haben über Fragezeichen gesprochen, die Coaching-Entscheidungen hinterlassen haben. Ich habe es gar nicht gelesen gehabt. Du hattest mir jetzt vor der Aufnahme kurz gesagt, dass ein Bruder von Mike Budenholzer wohl während der Serie verstorben ist. Was einem dann schon irgendwie nochmal eine neue Perspektive gibt, finde ich irgendwie. Also nicht, dass dann die Dinge halt deshalb richtig gelaufen sind, aber ja, dann ist es vielleicht, also einerseits ist es dann vielleicht auch aus meiner Sicht dann irgendwie verständlich, dass der Kopf dann nicht immer zu 100% da ist. Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, dann hast du ja auch gesagt so, hey, klar, du hast aber noch halt Assistenten und so, glaube ich auch. Ja, es ist dann halt irgendwie, ich glaube, vielleicht ist es das Ding, die Kritik, also ich glaube, die Kritik an den Entscheidungen ist weiterhin berechtigt, weil ja gewisse Dinge halt einfach schiefgelaufen sind, die dann dazu geführt haben, dass die Bucks rausgefallen sind. Aber das dann zum Beispiel die Art und Weise, wie man es dann äußert, ist es dann vielleicht einfach so, man weiß dann halt doch immer nicht, was bei den Leuten so abgeht. Und dann halt so also meine ich jetzt gar nicht unbedingt, oder aber man macht es dann halt schnell über Budenholzer lustig, weil es halt so, das Ding ist so, ne, sehen wir seit Jahren, gibt es keine Adjustments, reagiert irgendwie schlecht oder reagiert gar nicht und so. Und jetzt war es halt irgendwie vielleicht. Wie gesagt, waren andere Dinge auch in seinem Kopf. Und
ja, letztendlich kann man ja nur sagen, Beileid an der Stelle.
Genau.
So, keine Ahnung, mit den Kritikpunkten, die werden dadurch für mich nicht weniger valide, zumal sie nicht neu sind.
Die Art und Weise.
Aber auch da, also man weiß es ja vorher nicht.
Ja.
Ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, Budenholzer ist voll dumm oder also keine Ahnung.
So wie du.
Aber das machen ja die meisten Leute auch nicht, die irgendwie versuchen da.
Nein, aber es ist halt schon
mal, drüber zu sprechen.
Ich finde halt schon, je öfter, also ja, es ist halt manchmal ist es einfach allgemein, finde ich, ein Ton, der einfach so ein bisschen übertrieben, also bei dem es dann einfach manchmal etwas an Respekt mangelt, finde ich irgendwie. Oder halt an manchmal. Nicht immer. Nicht von jedem. Aber es ist so.
Das liegt daran, dass du zu viel Zeit auf NBA-Twitter verbringst und den ganzen Tag mit Kendrick Perkins telefonierst.
Ja, weißt du, es gibt auch interessante Einblicke. Gerade Telefonate mit Kendrick Perkins sind sehr interessant.
Da wird gepöbelt.
Nee. Da wird gepöbelt.
Also das stimmt natürlich, es ist immer eine Frage, wie man sich da ausdrückt, aber weiß nicht. Also abgesehen davon, also war irgendwie muss man den Übergang jetzt hinkriegen, aber was.
Die kriegen es hin.
Was würdest du denn erwarten, was bei den Bucks jetzt passiert? So grundsätzlich.
Naja, unabhängig von allem, und das hatten wir ja, also der familiären Situation, und da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, würde es mich nicht überraschen, wenn es trotzdem eine Änderung gäbe im Coaching-Staff. Also, weil, haben wir ja auch gesagt, Nick Nurse als Krankenschwester vom Dienst ist verfügbar, und dass man halt sagt, man möchte halt man möchte einfach mal einen anderen Ansatz haben. Man möchte einfach mal ein bisschen, ja, vielleicht eine Offense haben, die etwas flexibler ist, die auch mal während eines Spiels Dinge ausprobiert und halt mehr Bewegung kreiert rund um Giannis, so, und sagt halt, okay, da wäre jetzt ein neuer Coach ein Ansatz. Ich meine, keine Ahnung, wäre was ich mir vorstellen könnte. Dann ist halt die Frage, was ich weiß, sie haben jetzt nicht die wahnsinnig großen Möglichkeiten. Die Frage ist halt, glaubst du, dass das jetzt zum Beispiel, dass man überlegt, ob man zum Beispiel sagt, Middleton, also wir versuchen, dass wir da noch einen dynamischeren Shotmaker bekommen für Middleton, der ja ähnlich hochprozentig werfen kann, aber ein bisschen mehr Dynamik reinbringt? Oder sagst du einfach, okay, es gab Gründe, dass das gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es hat sich auch einfach im Laufe der Serie eine Dynamik entwickelt, bei der wir einfach nicht mehr gegensteuern konnten. Wir sind trotzdem von der Qualität überzeugt und versuchen es halt irgendwie durch kleinere Deals, durch passende Rollenspieler da irgendwie diejenigen, also die Impulse zu setzen, plus, wie gesagt, eventuell beim Coach was zu wechseln.
Es ist, finde ich, eine total komplizierte Situation und deswegen auch eine sehr komplizierte Frage, weil einerseits würde man sich wahrscheinlich gerne ein bisschen verjüngen auch, also zum Beispiel mit dieser Middleton-Thematik, weil, also Holiday nach der Saison, die er gerade gespielt hat, willst du jetzt, glaube ich, eher nicht loswerden. Und ja, also Giannis sowieso nicht. Und auch Lopez, der ja übrigens, also auch unrestricted free agent ist, der aber halt auch gerade Zweiter bei der Defensive Player of the Year Wahl geworden ist und ja auch eine super Saison gespielt hat. Ich glaube, da wirst du halt eher versuchen, alles dran setzen, den zu halten. Aber ja, Middleton wäre halt ja eigentlich so die eine Personalie,
hat wo eine man... Player-Option Middleton, ne?
Genau, über 40 Millionen. Also er hält da auch ein bisschen die Chips selbst in der Hand, was er damit machen will.
Hat aber halt auch die Saison, war ja nicht, also gerade auch gut, verletzungsgeplagt und war da nicht optimal. Also von daher ist es wahrscheinlich, oder denkt er so, okay, nächste Saison, ich beweise mich lieber nächste Saison fit und kriegt dann und unterschreibt dann einen neuen Vertrag.
Kann sein, ja. Also ich denke auch, dass es gerade wahrscheinlich ein bisschen kniffliger wäre, auf einen langfristigen Deal zu hoffen und halt auf die Option zu verstreichen. Andererseits ist halt Milwaukee da auch in der Situation, dass sie auch wissen, dass Middleton und Giannis gute Freunde sind, weil die schon immer zusammenspielen und man natürlich auch Giannis nicht verärgern will. Und gleichzeitig, wenn man jetzt versucht, einen Trade für Middleton zu finden, also quasi so ein Sign-and-Trade oder wenn er halt seine Option zieht, es ist dann auch nicht so leicht, jemanden zu finden, der da besser reinpasst in dieses Ökosystem der Bucks als er. Weil eigentlich der fitte Middleton passt da ja schon sehr gut rein. Mhm. Und ja, insofern, es sind halt einfach irgendwie viele, viele unterschiedliche Fragen, die sie da irgendwie für sich beantworten müssen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eigentlich so, was den Kern angeht, versuchen, mehr oder weniger das zusammenzuhalten und halt eher so, was die Rollenspieler angeht, noch was zu optimieren, weil es ihnen da jetzt einfach auch so ein bisschen an verlässlichen Möglichkeiten gefehlt hat, schon die gesamte Saison über. Aber vielleicht wird man auch ungeduldig, vielleicht wird man ein bisschen ein bisschen panisch und sagt, nee, was ist das Beste, also wer ist der beste Offensivspieler, den wir kriegen können? Können wir alles, was wir abgeben können, zusammenpoolen und dafür Damian Lillard zurückkriegen oder was auch immer?
Oder Anthony Simons.
Oder der ist zumindest jünger, aber es ist halt die Frage, inwieweit man dem vertraut.
Ne? Ja, aber halt auch gut aus dem Catch and Shoot.
Ja, das stimmt.
So, weißt du?
Ja, ich meine, als zusätzlicher Scorer wäre das auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber.
Ja, aber wie, ja.
Es ist letztendlich spannend. Es kann in viele verschiedene Richtungen gehen. Ich finde es da auch echt schwierig, eine Prognose abzugeben oder auch einfach nur für mich selber das zu entscheiden, was ich da jetzt für das Beste halte, weil, wie gesagt, es ist 2 Wochen her, wo ich dachte, das ist wahrscheinlich das Team, wo ich am ehesten Vertrauen habe, dass die durch die Playoffs durchspazieren. Punkt. Und das will man ja jetzt auch nicht 2 Wochen später alles über den Haufen werfen, aber es war schon auch offensichtlich, dass die einiges, also dass da halt nicht alles optimal gelaufen ist. Und die Offense war die gesamte Saison über nicht so richtig gut. Und naja, ist halt die Frage, welche Schlüsse sie daraus ziehen.
Ja, ich muss gestehen, angesichts der Tatsache eben, dass es sich nicht angedeutet hat und dass die Serie damit begonnen hat, dass Giannis sich erstmal verletzt hat. Und wie gesagt, für mich, also es ist nicht der einzige Faktor, aber es ist einer der Faktoren. Also wenn der beste Spieler der Serie rausfliegt und auf einmal der beste Spieler der Serie dann am anderen Team ist, vielleicht wäre Butler am Ende auch der beste Spieler der Serie gewesen, wenn Giannis die ganze Zeit gespielt hätte, so wie er gespielt hat. Ne? Aber trotzdem hat sich dadurch erstmal überhaupt, das hat die Dynamik schon so ein bisschen in Gang gesetzt in meinen Augen. Und dann gab es natürlich noch andere Faktoren, die mit reingespielt haben, auf jeden Fall. Aber deshalb bin ich schon auch so ein bisschen, tendiere ich auch dazu, jetzt nicht über zu reagieren und zu schauen. Klar, wenn größere Deal sinnvoll ist, warum nicht? Aber jetzt nicht um jeden Preis zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie ganz groß was ändern, sondern eher, wie du sagst, halt sagen, okay, finden wir vielleicht noch Rollenspieler, die ein bisschen besser passen, die ein bisschen verlässlicher sind. Was natürlich nie eine einfache Aufgabe ist. Also wenn du sagst, weil im Endeffekt gibst du ja eigene Rollenspiele ab und du gibst die eigenen Rollenspiele ab, weil du gern andere hättest. Also das heißt, du bist jetzt, ne?
Wir haben bei allen Teams, über die wir bisher gesprochen haben, immer relativ ähnliche Spielertypen identifiziert, die noch fehlen. Außer bei den Nets.
Ja, genau. Also deshalb mal schauen, was da dann so passiert. Aber ja, wie gesagt, ich würde nicht überreagieren, sie haben immer noch Giannis und ich glaube, Giannis dürfte einen arbeitsintensiven Sommer vor sich haben. Wenn Middleton fit in die Saison geht, dann entwickelt sich vielleicht auch nochmal ein anderer Rhythmus und dann, ja.
Bei Lopez würdest du auch damit rechnen, dass es einen neuen Vertrag für ihn gibt, oder? Dass er bleibt?
Würde ich schon, weil es halt einfach, weil er halt da einfach also sehr gut auch neben Giannis passt und die beiden sich halt eigentlich relativ gut ergänzen, sowohl vorne als auch hinten und halt einen Center, der dir Rim Protection liefert, plus einen Dreier liefert, plus auch mal, wenn es sein muss, irgendwie dir regelmäßig Scoring geben kann. Also eigentlich, aber nicht muss. Also eigentlich ist es schon sinnvoll, den zu halten. Vor allem, wenn du diesen Hubschrauber nebendran hast, der irgendwie schnell von A bei B ist.
Ja. So. Ja, die einzige Frage ist halt auch da, weil er halt 35 ist, inwieweit man sich da irgendwie weiter langfristig binden mag, aber also so richtig eine gute Alternative dazu sehe ich auch nicht, weil sie werden auf dem offenen Markt keinen besseren bekommen für die Rolle. Es ist halt nur die Frage, wie lange und wie viel er bekommen wird.
Ja, ich könnte mir aber halt schon auch vorstellen, dadurch, dass man halt so lange schon erfolgreich zusammenarbeitet, dass man dann auch Möglichkeiten findet, die Situation angemessen anzugehen, vertraglich. Also klar möchte natürlich Lopez für sich das Maximum, aber es ist ja auch irgendwie, dass man dann schon sagt, ich weiß nicht, dass man halt irgendwie eine Lösung findet, die für beide Seiten einfach gut ist. Dass jetzt nicht Lopez irgendwie einen 5-Jahre-30-Millionen-Vertrag kriegt, übertrieben formuliert, sondern halt, dass man da halt einen Betrag findet, eine Laufzeit findet, die für Lopez gut ist und die für die Bucks gut ist.
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie auf so einen 3-Jahres-Vertrag oder so nochmal hinausläuft.
Ja. Hast du noch was zu den Bucks?
Ich glaube für den Moment nicht, ne.
Dann haben wir es für heute.
Haben wir über die Clippers schon gesprochen?
Letzte Woche, ja.
Echt? Ja. Es fließt alles ineinander.
Es fließt alles ineinander. Clippers, Wolves und Nets.
Du hast recht.
Wie ich Anfang der Folge erfahren habe.
Ja. Sehr gut. Okay, dann nur noch dein Tipp. Nächstes Team für Dylan Brooks. Wo landet er?
Nächstes Team? Boah.
Nächstes
Team. Kann ich dir vielleicht einen Backcourt aus Dylan Brooks und Patrick Beverly schmackhaft machen?
Den Gedanken hatte ich auch schon, wie ja, meine Favoriten versammelt bei meinem favorisierten Team. Wäre schon ein Träumchen, ne?
Eigentlich schon.
Wäre schon. Ich meine, bei den Bulls wurde ja oft genug gesagt, dass ein bisschen Nasty fehlt. Patrick Beverly hat schon mal eine Prise gebracht, noch Dylan Brooks dazu.
Double Nasty.
Irrational Confidence wäre auf jeden Fall auf dem Allzeithoch in Chicago dann.
Brouhaha in jedem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und schon vor dem Spiel Kerfuffel. Auch untereinander.
Ja, ich glaube auch. Fisticuffs.
Gibt es das auch, oder was? Ja. Ist es auch auf diese...
Fisticuffs ist... Ich suche den Link mal raus, schick dir den, dann kannst du dir das nicht angucken.
Sehr gut, sehr gut. Den letzten habe ich mir angeguckt, den du geschickt hattest.
Ja, sehr gut.
Ja, von daher bei dem vielleicht auch. Also, boah, ja, Dylan Brooks, aber sonst... Ich meine, ganz ehrlich, dadurch, dass Chicago natürlich so ein bisschen Defense braucht, aber gern auch Schützen hätte, glaube ich, ist Dylan Brooks jetzt nicht das ganz große Thema. Aber hey, was auch immer Arturas plant, man weiß es ja nicht. Er lässt sich ja nicht in die Karten schauen. Weil er muss noch ein bisschen evaluieren.
Es wird Optionen geben.
Es wird Optionen geben, genau. Wir warten ab und verabschieden uns an dieser Stelle. Natürlich aber nicht, ohne uns zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und solltet ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das gerne machen. Eigentlich überall. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Patreon vorbei. Da gibt es extra Folgen, regelmäßig während der Playoffs. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.